Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Ja, ich habe eben schon angefangen zu jammern und dann dachte ich, komm, ich jammer einfach on-air weiter, lass uns mal Rekord drücken. Im Moment ist es ja bei mir so ein bisschen Try and Error, was das Essen angeht und ich weiß auch nicht, was heute für ein Tag ist. Ich habe genau das gleiche gefrühstückt wie gestern und vorgestern und habe ich es problemlos vertragen und heute habe ich es gar nicht vertragen. Keine Ahnung, es kann doch nicht mal sagen, es ist was anderes gewesen, weißt du? Es ist irgendwie, ich weiß nicht, also heute ist nicht so. Nicht so ein idealer Tag. Ansonsten gibt es bei dir was Neues?
Nee, auch nicht wirklich.
Okay. Ich habe die zweite Staffel
Ostern von... war schön.
Ach ja, stimmt, ansonsten. Ich habe die zweite Staffel von Paradise zu Ende geschaut. Auf Disney Plus läuft das. Das ist ja so, ich sag mal, so eine dystopische Serie, wo die erste Staffel ziemlich Wellen geschlagen hat und jetzt, wie gesagt, kam die zweite und das Lustige ist, dass mein Bruder die ja auch guckt und wir uns da ab und zu mal ein bisschen austauschen und mein Bruder im Grunde den großen Twist der Staffel 2 hat er quasi schon in der Mitte der Staffel vorausgesagt. Und ich so, what? Also ich meine, jetzt ist es ja so, kennst du ja auch, wenn man in einem bestimmten Genre viel schon gesehen hat, dann kann man Dinge
gibt's so gewisse
öfter mal
Tropen,
erahnen.
Die sich dann wiederholen,
ich finde gar nicht, dass es mal so richtig, also so richtig Trope war es nicht. Also ich bin drauf reingefallen, wobei man dazu sagen muss, auch ich habe dann so in der vorletzten Folge oder so gedacht, es könnte in diese Richtung gehen und das tat es dann ja auch, wie sich am Ende herausstellte. Und ich so, ich fasse es nicht, dass der das genau so vorhergesagt hat. Und dann habe ich mit ihm mich unterhalten und er so, ja, guck mal, das ist so und so und so und so und so und so. Und ich so, ach scheiße, ja stimmt. Also hat er genauer geschaut. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich persönlich die zweite Staffel besser fand als die erste, weil viele ja gejammert haben. Also viele fanden die erste ganz super und dann haben aber auch viele gesagt, sie fanden sie nicht so gut. Ich fand die zweite besser. Also das ist schon mal erstaunlich, weil normalerweise ist ja oft die erste immer die beste. Und also mir hat es Spaß gemacht. Man muss aber auch ein bisschen so, ich sag mal, also logisch hinterfragen, muss man ein bisschen ausschalten. Es gibt dieses eine oder andere Plotloch, wo ich mir auch denke, okay, aber ja. Aber das kann ich empfehlen. Und dann habe ich in einem Anflug von, ach, ich hätte mal wieder Bock drauf, angefangen, Stargate wieder zu gucken. Ich habe die Serie ich habe die sehr geliebt, als die im Original lief und habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Und ich gucke den, also es gibt ja die Serie und es gibt einen Film und der
Hast du die Serie auf Deutsch im Fernsehen geguckt? Oder?
Ja.
Ja, genau.
Damals, genau.
Die habe ich nie im Original gesehen, weil du gerade Original gesagt hast.
Ja, ich habe es im Original jetzt gesehen, auf Englisch, genau. Mhm. Und es ist aber so, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, auf die deutsche Synchro zu klicken, weil alles, was ich auf Englisch gucken kann, gucke ich auf Englisch. Da denke ich meistens gar nicht an die deutsche Synchro. Nichtsdestotrotz habe ich also angefangen, das zu gucken. Und also, ich sag mal so, sie ist gar nicht mal so gut gealtert. Was aber daran liegt, ich bin immer noch, ganz ehrlich, ich bin immer noch voll dabei, was die Charaktere angeht, also deswegen, aber es ist natürlich so, das ist halt Oldschool-TV, du hast halt 20 Folgen und du merkst halt, bei 20 Folgen sind halt 10 einfach, ja, also es ist halt einfach so, das war bei Star Trek auch so, also da muss man ja wirklich jetzt mal ehrlich bleiben, aber es ist tatsächlich auch so, dass ich mittlerweile ja aber auch eine ganz andere Art von Vorstellung habe, wie ich mir mein Sci-Fi wünsche. Also mehr Star Trek, weniger Stargate. So sehr ich Stargate auch mag, weil ich mag das Konzept und so weiter und mag auch die Abenteuer und so weiter. Ich mag, wie gesagt, die Charaktere auch. Aber es ist natürlich eine komplett militarisierte Version von Science Fiction und da tue ich mich echt schwer mit. Also dieses...
Ich glaube, das hat mich in der Serie auch immer am meisten abgeturnt, dass es irgendwie so ein Militärbranch ist.
Da habe ich mir damals gar keine Gedanken drüber gemacht. Das war für mich einfach normal so. Hm. Aber jetzt, nachdem ich ja viel, also obwohl ich damals ja auch schon Star Trek-Fan war.
Ich meine, die Sternflotte ist ja theoretisch auch das Militär.
Ich wollte gerade sagen, genau. Also ja, genau.
Sie tarnen es sehr gut.
Ja, also Starfleet ist dann natürlich auch militärisch hierarchisch, genau. Aber trotzdem vertreten die ja so ein bisschen anderes Grundkonzept. Und mir ist es halt noch nie so deutlich aufgefallen wie jetzt. Aber das liegt halt einfach daran, dass ich jetzt älter bin. Ja. Nichtsdestotrotz, es gibt immer noch genug Fälle, die machen Spaß. Und wie gesagt, die Charaktere machen Spaß. Und ich warte jetzt eigentlich eher auf die höheren Staffeln, weil da fand ich die Abenteuer damals besser. Da erinnere ich mich noch dran. Wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall immer noch gut genug und mit so viel Nostalgie bei mir verbunden, dass ich einfach weiter gucke. Also es macht trotzdem Spaß. Ja. Aber ich habe natürlich echt gedacht und zwischendrin sind da werden auch so Entscheidungen getroffen, wo ich immer so denke, why? Also warum? Und auch ohne zu hinterfragen nach dem Motto, wir sind Militär und wir müssen jetzt hören. Und ich so, ach nee. Aber ja, das sind kleine Animositäten. Auf jeden Fall, da habe ich also angefangen zu rewatchen. Und genau, das ist so das. Ach ja, und dann wollte ich noch eine Empfehlung abgeben. Das ist eher was für Familien, sage ich mal. Wobei, ganz ehrlich, wenn du mal was Entspannendes brauchst, ist es auch für jeden Erwachsenen ganz niedlich. Es gibt eine Neuadaption von Wie Pusal Krokan. Also Salt Krokan heißt es nur, ist nur der Titel.
Ferien
auf Salt Krokan heißt genau, so wird es im Deutschen übersetzt. Und jetzt aber die neue Serie heißt nur Salt Krokan, auch auf Deutsch. Und die ist neu aufgenommen worden. Also tatsächlich ist es im schwedischen TV und Kino ja aktuell so, dass einfach die Astrid Lindgren-Stoffe neu oft jetzt adaptiert werden. Ronja Räubertochter ist ja schon neu adaptiert worden.
Ja.
Und jetzt auch Salt Krokan. Und bei Salt Krokan muss ich dir ganz ehrlich sagen, dem hat es, finde ich, gut getan, dass sie eine Neuadaption bekommen haben, weil so sehr ich das Original liebe, ich liebe das Original so sehr, aber es ist natürlich heute eine andere Welt für Jugendliche mit Handys und anderen Dingen, weißt du, und das wird halt natürlich in dem alten Salt Krokan überhaupt, trifft gar keine Lebensrealität heute mehr von Jugendlichen. Hm. Und das, finde ich, haben sie ganz gut gemacht, haben sie schön adaptiert und da laufen gerade alle Folgen auf ZDF. Das heißt, man kann sie sich in der ZDF-Mediathek anschauen. Eine Folge ist immer nur eine halbe Stunde lang, also ist auch nicht zu lang. Und wie gesagt, man kann es sehr, sehr schön als ganze Familie gucken. Das ist halt das, was man wholesome nennt auf Englisch. Ist einfach nur schön. Und auch wenn keiner über Bootsmann und Schorven und Pelle und Stina und was nicht alles, auch wenn keiner für mich über die Originalbesetzung geht, aber ich meine, das ist ja auch gedacht für Kinder von heute, ja. Und genau, also das kann ich empfehlen, das ist sehr, sehr schön und entspannend. Also wenn man nicht zu viel, wenn man kein Blut vergießen und keine dystopischen Entscheidungen und sowas will, dann guckt man einfach das. Es geht, wer es nicht kennt, es ist wie gesagt eine Adaption von einem Astrid Lindgren Kinderbuch und es geht um verschiedene Familien, die auf der Schäreninsel Salt Krokan leben. Da wird hauptsächlich der Sommer gezeigt, also die Sommersaison, wo dann eben die Stockholmer, die in Stockholm leben, für den Sommer ein Sommerhäuschen mieten auf Salt Krokan und dann treffen dann quasi die dort lebenden Familien und Kinder auf die Touristen und in erster Linie geht es darum, dass die Kids da halt dann Sommerabenteuer erleben und der eine oder andere tollpatschige Elternteil wird dann auch noch mit involviert. Ja. So kann man das, also es ist wirklich super entspannt.
Ich hatte das Buch mal, aber ich kann mich gar nicht erinnern, was passiert. Ich habe es zwar gelesen, aber
da passiert ja auch eigentlich gar nichts. Das ist das Einzige, was passiert. Also die haben halt ein Sommerabenteuer nach dem anderen. Also das ist wirklich, da passiert nichts groß. Ich meine, die Sommerabenteuer, es gibt auch eine Winterfolge, aber die Sommerabenteuer, die sind schon sehr schön. Also da gibt es dann so eine Piratenfolge, da gibt es so ein altes Piratenschiff und dann haben die so eine Art Wasserschlacht und so, das ist ganz niedlich. Oder ja, und die Weihnachtsfolge ist auch ganz süß, weil irgendwie ja, also kommt der Weihnachtsmann oder kommt er nicht? Oh, also weißt du, so kindlich halt. Und ja. Auch ganz niedlich, weil es ja dann auch so verschiedene Figuren gibt. Es gab, also Schorven war ja immer so eine Besserwisserin, die alle gehasst haben. Ich habe die geliebt. Und da finde ich die Originalbesetzung tatsächlich besser. Aber die fand ich immer ganz amüsant. Und beste Freundin war Stina, die war immer so eine kleine Verschüchterte. Und Pelle, das war der Junge, der aus Stockholm mit seiner Familie für den Sommerurlaub auf die Schären gekommen ist. Der wollte unbedingt ein Haustier haben. Der hat alle Tiere geliebt, aber der durfte kein Haustier haben, weil in der Stadt man halt kein Haustier haben kann. Also laut Papa. Und dann hat er immer auf dieser Insel alle Tiere quasi an sich gerissen. Ein Kaninchen und eine Kuh und was nicht alles. Also der hat quasi diese Tiere gar nicht mehr hergeben wollen und hat die immer alle zu Tode geliebt und hat jedes Mal versucht, seinen Vater davon überzeugen, dass er doch einen Hund kriegen soll oder ein Kaninchen oder was auch immer. Und der Vater dann immer nur so, ja, nein, aber doch nicht in der Stadt und hier für den Sommer und ja. Also, und das sind so kindliche Bedürfnisse, die man so gut nachvollziehen kann. Weil ich meine, wer hat sich kein Haustier gewünscht oder wer wollte nicht unbedingt, keine Ahnung, Himbeer pflücken gehen oder was auch immer. Also so halt. Ja, ja. Es ist sehr, sehr niedlich. Ja, das war meine Empfehlung.
Ich habe auch eine. Ich gucke natürlich weiter The Good Wife. Ich bin schon Staffel 3. Das wird sich jetzt noch so ein bisschen hinziehen, glaube ich.
Naja, 7, wie gesagt. Und es wird aber besser in den späteren Staffeln, finde ich.
Ja, also ich finde es nach wie vor irgendwie. Es ist das Perfekte, wenn man nach Hause kommt. Aber
eine meiner allerliebsten Lieblingsfiguren ist die schon aufgetaucht, die Privat, also nicht Privatdetektivin, aber die Investigator, also die Detektivin, die für die Kanzlei arbeitet.
Du meinst aber nicht Kalinda.
Doch, meine ich.
Kalinda ist von Anfang an dabei. Ich liebe Kalinda.
Ja, gut, dann sind wir uns einig.
Ich glaube, es ist eine meiner Lieblingsfiguren.
Ich war
mir
nicht ganz sicher, ob sie in Staffel 1 schon da war.
Die ist von Anfang an dabei.
Ich liebe die sehr. Ich liebe die auch sehr. Ich mag die Schauspielerin auch. Die hat, lustigerweise wusste ich gar nicht, die ist Britin. Und ich so, was? Ja, und weißt du, wie ich das festgestellt habe? Weil ich nämlich doch auch britische Serien gerne gucke. Und plötzlich hatte die ihre eigene britische Serie, wo sie eine Kommissarin war. Also die klassischen britischen Serien, wie die halt, weißt du, so. Und wo die halt eine Kommissarin gespielt hat und die Hauptkommissarin in diesem. Und ich so, wie zum Teufel kriegt die eine eigene komplette Serie, also bei BBC, weißt du? Und ich guckte so in die Biografie und so, sie ist Britin. Ich so, okay, gut, das erklärt das. Lustigerweise hatte ich noch so einen Aha-Moment diese Woche. Und zwar hat sich herausgestellt, normalerweise kenne ich ja meine Schweden in Hollywood, ja? Aber tatsächlich habe ich jetzt festgestellt, rein zufällig, dass die Schauspielerin, die in Dune die Mutter spielt, die Mutterfigur, Rebecca Ferguson, die ist ja super bekannt, auch aus ganz vielen anderen Dingen. Die hat in Mission Impossible Rogue Nation hat die ihren großen, glaube ich, Durchbruch in Hollywood gehabt. Das war 2015. Und mittlerweile hat sie ganz viele andere große Rollen in Hollywood gespielt. Und dann unter anderem ist sie jetzt halt aktuell in Dune als die Mutter von Atreides. Naja, und auf jeden Fall, die ist Schwedin. Und ich so, what? Das war, ich dachte, die ist Britin oder was auch immer. Also Ferguson, hallo? Und die ist Schwedin. Und ich habe sie nämlich zufällig in einem alten Interview gesehen, wo sie auf dem Stockholm Film Festival, das war damals offensichtlich das höchste der Gefühle, einen Film vorgestellt hat und dann ein recht langes Interview gegeben hat. Und ich dachte so, okay, wow. Ich so, what? Das wusste ich gar nicht. Jetzt erklärt sich aber auch, warum. Weil nämlich sie wohl, nachdem sie ihren Durchbruch in Hollywood hatte, sie mehr oder minder den Rücken ihren schwedischen Wurzeln zugewendet hat. Und zum Beispiel auch, wenn sie jetzt Interviews in Schweden gibt für die schwedische Presse, es sich weigert, es auf Schwedisch zu machen. Und dann dachte ich, okay, ich finde sie jetzt wieder unsympathisch. Das war so ein bisschen so, kein Wunder, dass ich das. Und ich so, was? Also da war ich echt platt. Ich habe, das kann doch gar nicht sein, dass das so an mir vorbeigegangen ist. Aber wenn ihr natürlich überhaupt gar nicht mit ihr Name ist nicht so und sie spielt auch damit überhaupt gar nicht. Und wenn sie auch der schwedischen Presse nur auf Englisch antwortet, was ich ehrlich gesagt ziemlich arrogant finde, dann erklärt sich das. Ja, so, okay.
Was ich aber eigentlich empfehlen wollte.
Bitte.
Ist ein neuer Podcast, den ich in der Audiothek gefunden habe. Mhm. Ich mag ja kein True Crime, wie wir immer wieder feststellen. Aber.
Oh, ich habe ihn aber auch schon gehört, ich weiß welchen.
Der ja, mit Cuff den Crimes.
Ja, genau. Ich habe alle Folgen. Ich habe eben gerade die aktuelle Folge über den Maschendrahtzaun gehört.
Genau.
Ja, sehr gut. Ich wusste es. Ich wusste, dass du den. Wir sind so gleich. Es ist echt nicht mehr schön.
Sind wir auch. Also, das ist ein Podcast, in dem Anna Duschime und Katjana Gerz, die eine ganz fantastische Chemie haben, weswegen der sich auch wunderbar hört, der Podcast, sich in jeder Folge, die Folgen dauern immer so 40, 50 Minuten, sich gegenseitig einen Fall vorstellen, der eben in einem kleinen Dorf spielt. Und dabei haben die tatsächlich von Mord bis Ja, du hast ihn schon erwähnt, den Maschendrahtzaun von
weil es
Stefan
muss nicht, also
Raab.
Es sind nicht immer Mordfälle, es sind manchmal auch
genau.
wirklich...
Genau, also es, sind, es ist ein breites Spektrum, man weiß überhaupt nicht, was auf einen zukommt. Und genau, die eine erzählt es und die andere hört zu und macht dazu dann qualifizierte und lustige Kommentare. Und ja, es macht irgendwie total Spaß, weil die eine voll gute Art haben, Storytelling zu machen, weil sie auch nicht sehr voyeuristisch vorgehen, finde ich, sondern sich auch viel fragen, wie ist so die Mentalität, die Psyche im Dorf, sie gehen so ein bisschen an die Soziologie im Dorf ran und so und sind dabei aber eben super lustig. Also ich muss einfach die ganze Zeit lachen.
Eine von den beiden, glaube ich, vom Dorf kommt. Ich glaube aber nur die eine, gell?
Beide.
Ach, beide kommen, tatsächlich auch, okay.
Beide kommen vom Dorf, genau.
Mein Lieblingsfall, nur kurzer Teaser für alle, die dann jetzt reinhören möchten, mein persönlicher Lieblingsfall, der mit der Kuh. Bisher. Wir sind erst bei Folge 5, aber der mit der Kuh war mein Highlight bisher. So. Mehr will ich nicht verraten. Ja, sehr schön. Ja, den habe ich auch gehört, Angel. Also, Angel, das macht Spaß. Das ist einfach sehr kurzweilig. Ja, cool.
Genau. Also, Kaff Crimes, Kaff eben das Kuhdorf.
Auch ein cooler Name.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr, sehr gut. Ja, schön. Sehr schön. Dann, ja, dann lass uns mal gucken. Also, diese Woche leider verstorben, Mario Adorf mit 95 Jahren. Mario Adorf, sehr bekannter deutscher Schauspieler, beziehungsweise hat auch viel in anderen Ländern gedreht, also gerade auch Italien oder Frankreich oder so. Und wie gesagt, ist aber Deutscher und ist aber mit Italien sehr eng verbunden, hat er jetzt auch die letzten Jahre seines Lebens gelebt. Und auch gar nicht schlecht, weil ich eine Doku gesehen über ihn, wo ich mir auch dachte, oh, so lasse ich mir das Altern aber auch gefallen. In so einer schönen kleinen Villa und so. Also der hatte sich da zurückgezogen auf seinen alten Teil. Und dem ging es gut. Und wie gesagt, 95 ist ja auch echt alt jetzt mittlerweile. Und er hat auch, glaube ich, da haben wir hier sogar drüber geredet, also muss es so 3 oder 4 Jahre her sein, 3 Jahre vielleicht, da hat er doch auch einen Lifetime Achievement Award irgendwie bekommen, ich glaube beim Bambi oder so, da erinnere ich mich doch dran, dass wir drüber geredet haben. Und achso, und jetzt steht hier aber, er ist nach kurzer Krankheit in seiner Wohnung in Paris eingeschlafen. Offensichtlich hat er also auch eine Wohnung in Paris.
Why
nichtsdestotrotz,
not?
Ja, genau. Also der hat sich da, ich glaube, da hat sich generell aber gut gehen lassen, egal jetzt ob in Paris oder in Italien. Ja, also ich fand es traurig, weil ich habe den ganz gerne immer gesehen, sag ich dir ganz ehrlich. Mhm. Er war aber auch sehr prädestiniert für Bösewichtrollen, weil der halt immer so als, also so dieser... Der war, ich sag mal, ein sehr bulliger, ein sehr großer, gestandener, strammer Mann mit breiten Schultern und so und hat und tiefer Stimme und hat halt sehr gut auch immer so diesen Gauner irgendwie gegeben. Also es hat immer sehr gut gepasst. Aber er hat auch in seiner Jugend natürlich auch schon Filme gemacht und an die denkt man meistens gar nicht mehr so. Also ich habe ihn immer nur als alt in Erinnerung, weil er natürlich, als ich ihn wahrgenommen habe, dann schon alt war. Ja. Mhm. Man könnte ganz viel über ihn sagen, aber interessant ist natürlich, dass er zum Beispiel auch mit großen Regisseuren gearbeitet hat, wie Billy Wilder oder eben Fassbinder oder auch Margarete von Trottauer, Schlöndorff, Helmut Dietl natürlich ganz bekannt, Dieter Wedel auch und so weiter. Und er hat aber auch neben den Kinofilmen, in denen er sehr erfolgreich war, eben auch Serien gemacht, die so richtig, ich sag mal, in das Herz der deutschen Nation gegangen sind. Ich denke da nur so an so Dinge wie Kir Royal zum Beispiel, wo er ja diese ganz, ganz, ganz bekannte Szene irgendwie, da spielt er ja auch ein Gauner und da sitzt er doch irgendwie in der Badewanne und telefoniert irgendwie mit einem, den er irgendwie, wie sagt
dem
man, dem
Klatschkolumnisten,
ja,
ich,
dem
ne?
er Angst irgendwie einjagen will, genau. Ja. Und da sagt er doch, da gibt es doch dieses ganz bekannte Zitat, warte, jetzt habe ich es natürlich nicht aufgeschrieben, aber toll, dass ich auch drüber rede, wenn ich nicht weiß. Genau, da sagt er doch, ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld. Fährt dann halt fort, so von wegen. Aber da erinnert sich irgendwie jeder dran an dieses Zitat. Und ja, genau, also da hat er zum Beispiel in alle deutschen Wohnzimmer geschafft. Ja, und dann hat er noch ganz viele andere Dinge gemacht. Ich erinnere mich auch dran, was ich ganz niedlich fand, aber was eine seiner späten, sehr, sehr späten Rollen war. Er hat auch das Remake vom Kleinen Lord. Ich liebe den Kleinen Lord. Da gab es sogar einen Teil 2, der war gar nicht mal so gut, aber egal. Dort hat er in die Blechtrommel mitgespielt, was ja auch sehr, sehr bekannt und sehr viel ausgezeichnet war. Ist ja im Oscar
Rossini
auch ausgezeichnet worden, genau. Rossini war auch toll, auch eine dieser Serien, genauso wie Kir Royal, die eben ein Riesenerfolg gewesen
Film.
Ist. Ach so, stimmt, hast recht. Rossini war ein Kinofilm, genau. Und ja, also, wie gesagt, man könnte noch und nöcher sagen, lustigerweise hat er auch als junger Mann, da erinnere ich mich noch dran, und wir gehen jetzt darüber hinweg, dass ich es als Kind gesehen habe, in den Karl-May-Verfilmungen mitgespielt, aber als Bösewicht natürlich auch wieder mit schwingendem Gewehr und Schnurrbart. Naja, und ja, also das wohl das. Übrigens, apropos Anbindung an Italien, sein Vater war Italiener. Also daher kommt natürlich auch so ein bisschen diese Anbindung an Italien. Und durch seine Frau wohl kommt die Anbindung an Frankreich. Also die ist eben Französin. Und ich meine, wie sagt man, frankophil, sagt man doch, oder? Ja, genau. Und ja, sehr schade, aber ich glaube, man kann trotzdem jetzt im Nachhinein auch seine Filme und Serien nochmal sich angucken und genießen. Und natürlich haben sowohl ZDF als auch ARD und Arte Filme von ihm und Serien von ihm wieder ins Programm jetzt geholt. Das heißt, wenn man dann möchte, dann kann man sich es angucken. Es gibt einen kurzen 15-minütigen Nachruf in der ARD, den ich verlinkt habe. Und es gibt auch einen einstündigen Doku über sein Leben auf ZDF. Das ist mit in der Einzeldoku-Reihe von Terra X erschienen, was ich ein bisschen überraschend fand, weil Terra X verbinde ich ehrlich gesagt immer nur mit so geschichtlichen Dingen, so nach dem Motto, wir haben Troja gefunden oder so, aber offensichtlich machen sie auch Nachrufe. Und genau, also habe ich ebenfalls verlinkt. Und dann natürlich eine ganze Reihe von Filmen. Also in der Arte-Mediathek ist irgendwie was eingestellt und vor allen Dingen in der ZDF-Mediathek ist einiges eingestellt worden. Also die Blechtrommel und das Krokodil und Karl May und so weiter. In der ARD-Mediathek ist die komplette Serie Kiroyal nochmal drin. Also das kann man sich dann nochmal komplett angucken, wenn man möchte. Von 86.
Gut, ich habe die noch nie gesehen, aber habe mir das jetzt fest vorgenommen.
Ja, also die ist von 86 und das merkt man auch. Also man muss schon sagen, es sind die 80er. Aber trotzdem ist es irgendwie, es macht Spaß. Und ich meine, da war ja nicht nur Mario Adolf dabei, da waren ja noch ganz viele andere große deutsche Schauspieler drin.
Bisschen wie bei Rossini, ne?
Das war so ein Prestigestück auch. Ja, also das heißt, man kann sich das alles anschauen und ich packe euch alle Links mit in die Shownotes. Ja. Dann haben wir kranke Häschen bzw. Unfälle. Tori Spelling und ihre Kinder hatten einen Autounfall und zwar, das klingt jetzt so massiv, es war jetzt nicht ganz ungefährlich, aber sie sind wohl an der Ampel irgendwie.
Ihnen ist jemand reingefahren.
Sie angefahren worden, ja genau.
Ja.
Und das Ding war, dass sie im Auto 7 Kinder insgesamt hatte, 4 ihre eigenen Kinder und 3 Freunde von den Kindern, die sie halt noch mitgefahren hat. Das heißt, die mussten dann alle ins Krankenhaus. Das war, also bei 7 Kids ist schon auch gefährlich. Also nicht gefährlich, wie sagt man, stressig.
Klingt auch nach großem Ablenkungspotenzial auf jeden Fall.
Ja, naja gut, aber ich meine, in dem Fall kann man ihr keine Vorwürfe machen, weil sie angefahren wurde.
Nein, sie stand einfach...
Wobei sie auch schon Unfälle hatte, wo sie nicht so aufgepasst hat. Also sie hat eine Story, History. Und ich glaube sogar, sie hatte doch auch schon mal einen Unfall an der Ampel, aber ich glaube, da war sie schuld. Nichtsdestotrotz sind die wohl alle im Krankenhaus, also zumindest die gesamte Familie Spelling ist dann im Krankenhaus behandelt worden, minus eben der Ex-Mann natürlich, der war ja nicht dabei. Und es geht aber allen gut. Aber ist auch, stell dir vor, wenn dir da einer an der Ampel einfach so reinfährt, ist auch, stelle ich mir schon ein bisschen gruselig vor. Aber wie gesagt, es geht allen gut. Und die Kinder sind 19, 17, 14, 13 und 9. Also da ist klar, dass da auf jeden Fall gecheckt werden muss. Ja, also das einmal das. Aber wie gesagt, das ist ja Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Dann haben wir in der Kategorie krank bzw. verletzt etc. auch noch Offset. Den hätte ich vielleicht als erstes bringen müssen, weil der ist tatsächlich, also bei dem ist wirklich krass, der ist angeschossen worden. Also von einem Casino in Florida. Jetzt muss man sagen, Offset, Rapper, so ein bisschen auch in die Gangster-Rapper-Sparte, muss man sagen, mit dem habe ich eigentlich gar nichts am Hut, den ist mir auch scheißegal. Das Einzige, wo er halt immer wieder auftaucht in den Celebrity News, ist als Ehemann, beziehungsweise jetzt dann ja Ex-Ehemann von Cardi B. Und
auch
Baby
Vater
Daddy,
von Kindern.
Genau. Und dadurch ist er halt immer wieder im Gespräch. Also sonst hätte ich den ehrlich gesagt auch gar nicht gekannt, aber ich kenne mich bei Hip-Hop ja eh nicht so aus. Und dessen Band hat auch eine Geschichte von erschossenen Bandmitgliedern, sag ich jetzt mal, es klingt jetzt so makaber, aber da ist eben das eine Bandmitglied auch erschossen worden und im Hip-Hop-Rapper-Milieu ist ja so Beef zwischen verschiedenen Bands oder verschiedenen Leuten eigentlich nichts Ungewöhnliches und tatsächlich ist es dann auch oft so, dass es dann den Ausdruck in Schießereien findet. Also ich sag mal, das kriminelle Potenzial
ist da. Wobei jetzt
nicht
klar ist, ob das wirklich gezielt gegen ihn ging. Also und bei dem Sänger aus seiner Band, Genau, da war es, glaube ich, auch nur eine Schießerei vor einem Club. Also es war jetzt keines absichtliches
Erschießen
werden oder so.
Aber ich meine, alleine dieses Milieu, beziehungsweise, also ich bin ja aus meinen Club-Dancing-Tagen raus. Und ich hatte sie gefühlt einen Tag lang, aber egal, ich war nie die große Dance-Club-Maus, aber auch ich hatte meine kurze Phase. Und da erinnere ich mich nicht daran, dass ich da Angst gehabt hätte, dass jemand eine Waffe zieht. Aber ich meine, wir sind auch in Deutschland und nicht in den USA, aber trotzdem. Ja, also in dem Fall weiß man nicht, es geht ihm soweit gut, er ist halt angeschossen worden, aber ich sag mal, Glück im Unglück sozusagen. Und ist verarztet worden, ist alles soweit okay, er holt sich jetzt. Aber man weiß, man weiß eben eigentlich gar nichts, es wird halt ermittelt. Und solange ermittelt wird, wird ja auch nichts bekannt gegeben. Aber ich sag mal so, mich würde es nicht wundern, wenn sich herausstellen sollte, dass es am Ende mit irgendwelchen Animositäten zu tun hat, die zwischen verschiedenen Lagern innerhalb einer Gangster-Rap-Kultur irgendwie da entstanden sind. Wobei es kann auch irgendwo ein irrer Fan sein, man weiß es nicht. Ja, also das war krass. Ich dachte so, what? Angeschossen? Das ist echt eine News, die wir selten haben.
Ja, im Zuge dieser Berichterstattung über dieses Angeschossenwerden gab es noch so ein Zitat aus einem Interview, das er mal 23 gegeben hat, also ein Jahr nachdem sein Bandkollege erschossen wurde.
Ja.
Und in dem Interview hat er halt gesagt, dass er das Ganze überhaupt nicht verarbeitet hat und nicht verarbeiten kann und dass er gar nicht in der Lage ist, irgendwie die Gefühle zuzulassen, die damit einhergehen und so. Also er hat es anders ausgedrückt, aber es liest sich so. Und dann dachte ich auch so, das ist traurig. Also,
naja, ich meine, es ist offensichtlich ein Trauma, dass
wenn
er
dir sowas
sich
passiert. Genau. Ja. Und dann noch krasser, wenn du das gar nicht, wenn du gar keine Mittel hast, um quasi damit umzugehen.
Ja. Wobei, also ich will ja jetzt nichts sagen, aber der kann sich mit Sicherheit einen Therapeuten leisten.
Ja,
aber,
macht er nur nicht.
Ja. Aber es ist, vielleicht ist es auch so eine toxische männliche Vorstellung von, also ich habe keine Probleme oder ich muss damit selber zurechtkommen oder so, ich weiß es nicht. Ja.
Ja, das ist ja sprichwörtlich das, was er sagt in dem Interview. Also er sagt, ich denke darüber nach, dass das passiert ist, dann denke ich, irgendwie ist das, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der nicht mehr da ist. Das und dann habe ich plötzlich Gefühle, aber die drücke ich dann weg, weil da habe ich keinen Bock mit, mich zu beschäftigen.
Ja. Na gut, also aber das passt aber auch zu dem Bild, das wir haben, oder? Also ich meine, ja.
Schon ein bisschen, ja.
Ja. Naja. Und dann haben wir noch ein krankes Häschen. Hier kann man wirklich von nur in Anführungszeichen krank sprechen. Und zwar Lady Gaga, die hat kurzfristig ein Konzert abgesagt, was ich ehrlich gesagt von Lady Gaga auch nicht kenne. Also das ist doch auch tatsächlich unerwartet. Und ich finde, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, da hatten wir auch so eine Geschichte. Ich finde, wenn das Musiker sind, von denen man weiß, dass sie normalerweise durchziehen, ja, dann nehme ich denen das auch nicht übel, wenn sie dann wirklich kurzfristig mal absagen. Wenn das aber Musiker sind, wo ich das Gefühl habe, die haben keinen Bock, ja, dann bin ich schon etwas, dann wäre ich angepisster. So, sage ich mal als Fan. In dem Fall, was war los? Sie hatte, also ihr Arzt hat ihr abgeraten, hat sie wohl auch dem Publikum dann so gesagt, hat ihr dringend abgeraten, das Konzert zu geben. Und zwar hat sie seit einigen Tagen wohl zu dem Zeitpunkt eine Atemwegserkrankung gehabt und hat sie nicht in den Griff gekriegt. Und ich denke mal so, also Lady Gaga ist ja doch sehr, sehr vorsichtig oder sehr darauf bedacht, auf ihre Stimme und alles, was damit zu tun hat. Das weiß man auch aus Interviews und so weiter. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die ganz gut einschätzen kann oder zumindest auch ihre Ärzte, wann sie durchziehen kann mit bisschen Husten oder Kratzen im Hals oder so und wann nicht. Und hier, denke ich, war es dann offensichtlich so, dass es hieß, nein, nicht. Ja. Und ich meine, Atemwegserkrankung, da weißt du auch nie so genau, wie nah an der Lungenentzündung bist du. Ja. Also, naja.
Sie klar, wird es sicherlich nachholen.
Ja, klar hat sie gesagt, sie ist enttäuscht und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich persönlich finde, wenn das jetzt jemand ist, von dem du das sonst nicht gewohnt bist, da wäre ich als Fan verzeihend. Auch wenn ich natürlich traurig wäre, dass mein Ticket dann ja umsonst quasi gekauft worden ist. Aber ja, und da das so ungewöhnlich ist, dachte ich, das ist doch eine Erwähnung wert. Dann sind wir durch mit unseren kranken Häschen, Gott sei Dank, und kommen direkt zu Natascha Lyonne, die wir aus
Russian Doll.
Ja, genau, aber ich meinte eigentlich die andere Serie, die hat noch eine gemacht. Aber Pokerface, und ist sie aus Pokerface jetzt nicht auch rausgestiegen, glaube ich, in dieser, irgendwie egal. Auf jeden Fall kennt man sie daher oder noch oldschooliger, Orange is the New Black. Da habe ich sie das erste Mal wahrgenommen eigentlich. Und obwohl sie auch zum Beispiel in Filmen vorher mitgespielt hat, die man hätte kennen können, also American Pie. Auf jeden Fall Sie hat doch vor kurzem bekannt gegeben, dass sie rückfällig geworden ist, was ihre Drogensucht angeht. Sie war sehr, sehr lange nüchtern unterwegs und also hat quasi im Entzug gelebt und das hat alles wunderbar geklappt. Und jetzt hat sie doch vor, ich weiß nicht, 2, 3 Monaten oder so bekannt gegeben, dass sie quasi rückfällig geworden ist, genau. Und so wie sie es dann aber damals sagte, fand ich, klang das auch so ein bisschen so, naja, halb so wild. Und ich dachte so, what? Klingt nicht so, als würdest du bald wieder nüchtern werden. Nichtsdestotrotz scheint es immer, also sie hat dann natürlich so ein bisschen öffentlich auch Abbitte geleistet, aber es scheint tatsächlich immer noch ein Problem zu sein. Denn die News, die jetzt kam, war, dass sie aus einem Flug, auf dem sie war, hinaus begleitet worden ist aus dem Flugzeug. Also sprich, sie wurde aus dem Flugzeug geschmissen. Und da denkt man sich auch, was denn da passiert? Also man wird ja nicht einfach mal so aus dem Flugzeug geschmissen. Und dann stand aber in dem Artikel, das war voll antiklimaktisch, dass sie wohl, als die Stewardessen dazu aufgerufen haben, dass sich angeschnallt werden muss, weil man muss sich ja anschnallen, wenn das Flugzeug startet, dass sie da wohl nicht reagiert hat und dass sie so ein bisschen weggetreten und mehr oder minder schlafend, in Anführungszeichen, in ihrem Sitz halt hing und dann auf die Aufforderung, nachdem sie da eben so, also nochmal quasi angeschubst wurde nach dem Motto, bitte wach werden und bitte anschnallen und so, dass sie sich dann geweigert hat, sich anzuschnallen. Und das ist dann eskaliert. Inwiefern wird nicht gesagt, keine Ahnung, ob es dann auch zu Handgreiflichkeiten kam oder so, also das wurde gar nicht erwähnt. Es hieß nur, sie hat sich geweigert und deshalb wurde sie aus dem Flugzeug raus begleitet. Und dann denke ich mir so, das ist doch bestimmt nicht alles. Also nur weil jemand sich weigert, sich anzuschnallen, wird man doch nicht einfach aus dem Flugzeug geschmissen. Das muss doch, also dann muss das, also das muss in irgendeiner Form muss das eskaliert sein. Also nicht nur, weißt du? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist. Und sie hat da kein richtiges Statement zu abgegeben, sondern sie hat dann nur so Witze gemacht, so nach dem Motto, als diese News dann halt irgendwie in die Presse kam, hat sie irgendwie gesagt, auf Page 6 ist es natürlich gedruckt worden. Das ist so diese, ich sag mal, Kunterbuntes aus der Celebrity-Welt, ja, so diese Seite.
Und Klatsch- und Tratsch-Seite.
Ja, genau, aber manchmal ist da auch echt Schrott drauf, muss man dazu alle wirklich auch sagen. Und dann hat sie irgendwie gesagt, was, es gehört Page 6 jetzt schon dem New Yorker, also dem New York Post irgendwie, nach dem Motto, ist es jetzt schon Bild-Zeitungsniveau oder so, also sinngemäß, und hat da versucht, es so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Und hat dann irgendwie noch gesagt, ja, und es tut ihr irgendwie, und dann hat sie irgendwie noch Scherz gemacht, so von wegen über die Mitarbeiter am Flughafen, etc., etc. Das Ding ist, das Ganze hat sich auch nur so hochgekocht, weil sie nämlich aufgrund dieses Flugs, den sie dann nicht nehmen konnte, ihr Interview oder ihren Auftritt in der Drew Barrymore Show verpasst hat. Und das ist halt scheiße, weil ich meine, da wirst du ja groß angekündigt und ja, und das ging dann halt nicht. Und deswegen ist das irgendwie so rausgekommen. Und ich frage mich halt jetzt, was ist da eigentlich passiert?
Ja, gute Frage. Was ich interessant finde, ist, dass das ja ein Red-Eye-Flight gewesen sein soll, also ein Nachtflug.
Später, ja.
Genau, und später. Sie hatte irgendwie vorher so ein Engagement, war da bei einer Filmpremiere, ist von der Filmpremiere direkt zum Flughafen und von da dann quasi losgeflogen auf einem Nachtflug. Und ich finde das total normal, dass man bei einem Nachtflug dann eben einpennt, sobald man
meine
im Flugzeug
Vermutung,
sitzt.
Ich sag dir ganz ehrlich, meine Vermutung ist, sie war total high und hat irgendwie, also war, ich weiß nicht, oder vielleicht war sie auch nur betrunken. Also auf jeden Fall in irgendeiner Form.
Aber sie hat ja eigentlich wieder die Kurve gekriegt. Im Januar hat sie gesagt, dass sie vom Wagen gefallen ist und im März hat sie eigentlich geschrieben, dass sie jetzt wieder im Game ist und dass sie jemanden hat, der auf sie aufpasst und dass sie Supportstrukturen hat,
ja,
und dass
so
viele Fans ihr irgendwie, genau, viele, viele Leute ihr Tipps gegeben haben, wo sie sich wieder
zurechtfinden
kann.
Also meine Vermutung wäre, sie stand unter Drogen, und hat deswegen nicht ordentlich reagiert. Hat dann vielleicht auch noch, und dann hat sie sich geweigert, sich anzuschnallen, was de facto ja heißt, sie hält den ganzen Flug auf. Und nach viel Diskussion und weiter Weigerung und vielleicht auch nicht ganz zurechnungsfähigem Zustand, hat man dann gesagt, okay, das bringt jetzt hier nichts raus. So würde ich das interpretieren, aber alles nur Guesswork, also alles nur geraten, keine Ahnung, ja. Aber wie gesagt, deswegen das große Fragezeichen, was ist da eigentlich los gewesen? Ja. Und bisher hat weder sie sich richtig geäußert, noch die Fluglinie. Deswegen, ja. Dann haben wir ein Update zu der Blake Lively, Justin Baldoni-Klage. Das läuft jetzt seit 16 Monaten und wir haben ja dann irgendwann gesagt, nachdem wir am Anfang ja relativ viel drüber gesprochen haben, dass wir da jetzt einfach so lange nicht mehr drüber reden, bis der Prozess beginnt. Und der Prozess beginnt in einem Monat, das heißt, da ist dann auch bald geht's rund, bald darfst du wieder dich deinem Lieblingsthema Gerichtsverhandlung widmen. aber im Vorhinein muss man jetzt sagen, es war ja so, also es ist ein riesengroßer Mess. Wenn ihr da mehr wissen wollt, ich sag mal, googelt es euch. Aber zusammenfassend lässt sich sagen, Blake Lively und Baldoni haben zusammen an einem Film gearbeitet. Baldoni war der Producer und Regisseur. Lively war die Schauspielerin unter ihm quasi, wobei sie auch teilweise eben Producer-Credits gehabt hat. Und die beiden sind aneinander gerasselt und dann kamen verschiedene Dinge raus. Baldoni hat eine Schmutzkampagne gegen sie gefahren. Lively hat behauptet, er hätte sie sexuell belästigt und hat verschiedene Dinge gebracht und so weiter. Also ganz viele verschiedene Dinge. Dann haben die sich auf mehrere Millionen wirklich gegenseitig verklagt. Dann wurden noch andere Leute reingezogen. Also zum Beispiel als eine Zeugin zum Beispiel dann ja Taylor Swift. Dann kam Handydaten irgendwie wurden dann beschlagnahmt und veröffentlicht, wo dann auch zum Beispiel Nachrichten von Taylor Swift und Blake Lively an die Öffentlichkeit kamen, die sie nicht im besten Licht gezeigt haben, wo sie sich halt lustig gemacht haben über Baldoni und hin und her und Heck und Hack. Und jetzt ist es so gewesen, vor schon einigen Monaten, dass der Richter einen Großteil der Anklagepunkte, die Baldonis Seite eingereicht hat, einfach abgelehnt hat, weil er in erster Linie glaubt, man zumindest diesen ganzen Prozess ein bisschen streamlinen wollte, so nach dem Motto, die ganzen kleinen lächerlichen Dinge, die da auch mit rein, die schmeißen wir jetzt alle mal raus, sondern es geht hier um die großen Sachen so. Und jetzt aber einen Monat, bevor der Prozess eigentlich losgeht, hat er sich quasi alles nochmal angeguckt und hat jetzt auch eine ganze Reihe von den eingereichten Klagepunkten von Blake Lively rausgeschmissen und unter anderem alle Vorwürfe wegen sexueller Belästigung. Und zwar hat er das rausgeschmissen, muss man jetzt auch sagen, nicht, weil sie vermeintlich nicht passiert sind oder so, sondern es ist eigentlich eine technische Geschichte.
So Zuständigkeitsfragen.
Richtig, genau, weil er sagt nämlich, sie kann quasi nicht behaupten, sie wäre von ihm sexuell belästigt worden, weil sie in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm gestanden hat, denn sie war nicht angestellt unter ihm, in Anführungszeichen, sondern sie war ein Independent Contractor, also eine unabhängig selbstständige Beschäftigte. Und also sie war nicht direkt von ihm abhängig und deswegen kann er in dem Sinne, also deswegen würde das die technischen Voraussetzungen für Belästigung nicht erfüllen, weil er keine Macht über sie hatte. Was meines Erachtens nach absoluter Bullshit ist. Weil nur weil du auf dem Blatt nicht abhängig bist, aber ich meine, das ist natürlich bei so Gesetzen und so weiter, bei so Sachen wichtig, ja. Aber natürlich kannst du trotzdem eine Machtposition haben am Set, die du ausnutzt. Also ich finde diese Erklärung halt irgendwie total unsinnig. Genauso wie er auch irgendwie gesagt, er hatte auch irgendwie eine Begründung, da hieß es, und sie können auch irgendwie keine sexuelle Belästigung im Staat New York irgendwie geltend machen, weil in New Jersey gedreht wurde. Und ich so, what? Also lauter so technische Geschichten, die überhaupt gar nicht hinterfragen, ob oder ob nicht was passiert sind, sondern einfach nur, wie gesagt, also wie sagt man, technical, ja, reasons. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Formelle Begründungen, also
ja,
wie auch
stimmt.
immer. Auf jeden Fall, das war alles so ein bisschen, ich finde das super strange. Also ich kann verstehen, dass er sagt, dass er Dinge rausschmeißt, weil er sagt, er möchte das Ganze streamlinen. Und das sind zum Beispiel, vielleicht hat er da als Richter mehr Ahnung, dass er sagt, das sind Anklagepunkte, die so niemals durchgehen würden in der Gerichtsverhandlung. Deswegen schmeiße ich die raus. Aber ich verstehe halt auch nicht, warum er sie jetzt rausschmeißt, weil es ist ein Monat vor der Gerichtsverhandlung und diese Fakten liegen schon seit 16 Monaten vor. Und Baldonis Anklagepunkte hat er ja auch schon vor etlichen, vor 10 Monaten oder 8 Monaten oder was, also schon super lange her, hat er ja auch zu früh schon rausgeschmissen. Also mir ist das irgendwie nicht klar. Ganz ehrlich, von Weitem, finde ich, sieht es sehr nach Patriarchat aus. Also sorry, ich bin jetzt weder auf Blake Lively's Seite noch auf das, doch, ich bin auf Blake Lively's Seite. Aber also ich glaube, die nehmen sich da beide nichts. Aber ich finde, von außen sieht es halt alles irgendwie sehr schlecht aus. Es hat so ein richtiges Geschmäckle. Aber vielleicht, ich weiß es nicht. Ich fand's nur seltsam. Also wichtig ist aber jetzt zu wissen, alle Anklagepunkte wegen sexueller Belästigung sind komplett rausgeschmissen worden aus dieser Klage. Und das finde ich irgendwie krass. Einfach so weg. Und das war aber ja eine der schwerwiegenden.
Worden, also genau. Nicht im Sinne von, da gibt es keine Substanz genau. Für, das ist nicht passiert, sondern zu allen wurde quasi gesagt, hier, vielleicht findest du noch einen anderen Ort oder eine andere Voraussetzung, unter der du diese Klage einbringen kannst, wo das erfolgreicher ist. Aber er hat sie eben aus seinem Verfahren rausgeschmissen. Genau.
Ja, und das finde ich krass. Ich weiß nicht, was sagst du dazu?
Ja, den Zeitpunkt finde ich auch komisch. Also warum man, weil solche Technicalities, die ergeben sich ja nicht jetzt einen Monat davor, sondern das ist einfach schon ganz lange klar, wann,
ja, genau.
Welches Gericht hätte zuständig sein müssen und ja, wie man das hätte einreichen können oder so, oder wie das Verhältnis war, das Arbeitsverhältnis. Ich finde es auch komisch. Sie war zwar nicht abhängig angestellt, aber wer ist das schon am Filmset? Also ich meine, die Studio-Actors gibt es ja nicht mehr so richtig, dass jemand ein festes Gehalt kriegt dafür und dann irgendwie für Hollywood Filme dreht, sondern das sind ja immer, also jeder Film ist ja quasi, dass einer das Geld hat und das produziert und alle anderen werden dann über Verträge angestellt.
Ja.
Und natürlich gibt es da trotzdem Abhängigkeiten am Set und es ist irgendwie komisch dann zu sagen, nur weil das unabhängig eingestellte Leute sind, haben die jetzt keine Abhängigkeiten. Ja.
Ich meine, man kann vielleicht sagen, okay, vielleicht hat der Richter einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht und hat das jetzt 10 Monate liegen lassen und hat sich dann gedacht, jetzt einen Monat vor der Verhandlung, oh, ich muss nochmal die Unterlagen eingucken und mich mal reinlesen oder so. Und da ist ihm das dann aufgefallen. Ich meine, das kann natürlich sein, aber wenn das so der Fall gewesen sein sollte und das ist jetzt quasi Zweifel für den Angeklagten sozusagen, dann macht er aber einen schlechten Job als Richter. Also ich finde es, wie gesagt, alles sehr weird. Also wir werden sehen, wir lassen es jetzt nochmal ruhen. Das war aber ein Update, das ich noch als wichtig empfunden habe, bevor es dann in einem Monat rund geht, sagen wir mal so. So, dann ganz kurze, ich sag mal Mini-News, die weniger große Schlagzeilen gemacht hat, als ich erwartet hätte. Und zwar wurde der bekannte Graffiti, ich betone es immer falsch, Künstler Banksy enttarnt? Fragezeichen. Düm, düm, düm. Angeblich eine große Recherche, ein großer Artikel ist der Künstler hinter dem Namen Banksy enttarnt worden. Man weiß ja seit Jahren jetzt, seit Jahrzehnten glaube ich sogar, nicht, wer Banksy eigentlich ist. Man weiß, es ist ein Graffiti-Künstler, dessen Werke mittlerweile auch in Millionenhöhe verkauft worden sind. Und der halt seine Graffiti-Bilder und Werke immer politisch kritisch, sage ich jetzt mal, an interessanten Stellen, Häuserwände etc. sprüht. Und man fragt sich seit Jahrzehnten, das ist das große Geheimnis quasi auch um, wer ist dieser Künstler? Man weiß es also nicht. Und jetzt gab es eine große Recherche und angeblich ist der Künstler ein Brite namens, aus Bristol, namens Robin Cunningham. Wirklich ein Niemand, muss man sagen. Also der ist weder super krass bekannt in irgendwas anderem, der lebt halt so vor sich hin so. Und ja, also es ist weder bestätigt noch wieder.
Doch, ist das eigentlich bestätigt?
Ist es, nein, also ja, ist es wirklich bestätigt? Also das ist ja angeblich durch ein Knöllchen gewesen oder so, also irgendwie durch so eine alte Gerichtsgeschichte ist es irgendwie
eine Zivilklage, genau.
Ja, aber ich glaube, es ist nicht, aber man weiß trotzdem nicht, ob er das trotzdem wirklich ist, soweit ich weiß.
Ich dachte, das wäre jetzt quasi offensichtlich geworden, ja. So hatte ich das verstanden.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe das nicht so beobachtet. Soweit ich weiß, hat das jetzt keinen Minderungswert für seine Werke gehabt.
Nee, erstmal nicht.
Aber natürlich muss man auch dazu sagen, ganz ehrlich, ein großes Geheimnis darum, wer ist der Künstler, ist natürlich spannender und ich glaube auch wertvoller für so Werke, als wenn man es weiß. Und wenn dann das auch noch so eine antiklimaktische Lösung ist nach dem Motto, ja und der Typ, der ist halt wirklich niemand, der kennt keine Sau, ja, dann ist es irgendwie super enttäuschend, weil man hat ja schon, es gibt ja seit Jahren gibt es ja so Spekulationen, wer es denn sein könnte und irgendwelche Royals wurden ja auch schon vermutet und irgendwie Celebrities und was nicht alles.
Der Sänger von Massive Attack unter anderem.
Genau. Und dann stellt sich halt raus, es ist eigentlich wirklich jemand, den man gar nicht kennt. Und also Banksy, man weiß jetzt nicht, ob Cunningham, aber Banksy soll gesagt haben, dass er halt diese Anonymität bevorzugt, weil er dann halt besser arbeiten kann und auch quasi in Ruhe gelassen wird in seinem Alltag. Und das verstehe ich auch. Ja, aber ja, ich weiß nicht. Also ich finde es ehrlich gesagt doof, dass er enttarnt wurde. Ich wollte zwar immer wissen, wer es ist, aber jetzt, wo ich es weiß, finde ich es wirklich doof, weil es ist halt einfach niemand, den man kennt. Und aber ich meine,
ja,
das ist natürlich Sinn
ist.
Hinter der Sache. Ja, genau. Eben. Ja, krass. Also das,
und nicht
ja.
nur das, sondern viele sind auch enttäuscht, weil das halt, es gab so ein, also Banksy macht ja sehr plakativ sozialkritische Kunst. Und es gab halt immer diese Hoffnung, dass das so ein Blue-Collar-Guy ist, der irgendwie im Arbeitermilieu aufgewachsen ist und dann eben so sozialkritische Sachen macht. Und Robin Cunningham war jetzt aber gute Mittelklasse, Privatschule und so weiter.
Ja,
und
ja.
da gab es einige Sammler, die jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel von seiner Kunst man überhaupt sammeln kann, weil das meiste sind ja wirklich Graffitis auf irgendwelchen Wänden oder so. Aber ein paar Leute waren jetzt enttäuscht, dass diese Sozialromantik nicht wahr geworden ist, die sie sich dann irgendwie in Verbindung mit seinem Namen vorgestellt haben. Und dann muss man auch sagen, ist es halt auch, das Mysterium war schöner als jetzt die Ernüchterung,
ja.
die dabei
ja.
eintritt, wenn man das rausfindet.
Ja, und aber also es war, hat kurzfristig hohe Wellen geschlagen, aber auch wirklich nur ganz, ganz kurz. Also es war viel kürzer eine Nachricht, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Und irgendwie, und die Leute, die ja diesen Artikel geschrieben haben, das war eine Gruppe von, ich glaube, 3 Reportern oder so, die haben ja dann auch da jahrelang dran gearbeitet. Also die sind da quasi schon seit Jahren dem Ganzen hinterher. Und ja, naja, also, und das ist dann, ja, ich weiß nicht, also das ist die große Kuh ihres Lebens irgendwie, I don't know. Ich fand's, ja, also schade. Ich hätte es lieber, ich würde, also sagen wir so, ich wollte es immer wissen, aber jetzt, wo ich es weiß, will ich es nicht mehr wissen. Ich glaube, so geht es vielen. Ja, also
Georgette,
das war,
hat in einem ihrer Lieder mal gesungen, Wünsche sind nur schön, solange sie unerfüllbar sind.
Ja,
eine Zeile, zu der ich immer wieder zurückkehre.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt von Sia bestätigt bekommen, dass sie definitiv geschieden ist. Also das Ganze ist durch und interessanterweise wurde auch bekannt gegeben oder kam heraus, wie viel sie Unterhaltszahlungen an ihren Mann zahlt für das Kind, das gemeinsame. Und das fand ich total spannend, weil wir wollen ja eigentlich immer wissen, wie viel Kohle da hin und her geschoben wird. Und es sind ja immer so absurde Forderungen, die, von denen man hört. Also ich meine, wir sagen nur Christine Baumgartner mit ihren, ich weiß nicht, 250.000 im Monat oder so. Und wo wir auch gesagt haben, okay, wow. Und bei Sia kam jetzt raus, sie zahlt tatsächlich Unterhalt, aber nur Unterhalt fürs Kind, im Monat $42.500. Nee, doch Dollar, genau. Und der Sohn ist 23 Monate alt. Somersault Wonder Bernard heißt er. Und
Wurzelbaumwunder.
Ja, finde ich auch lustig. Die haben geteiltes Sorgerecht. Also als sie die Scheidung eingereicht hat, letztes Jahr im April, glaube ich, war das, da hat sie beantragt, dass sie das alleinige Sorgerecht bekommt und der Vater quasi nur Besuchsrecht. Und der hat dann aber gegengeklagt und jetzt haben die geteiltes gemeinsames Sorgerecht und es ist genau festgelegt, wer wen an welchen Feiertagen bekommt. Und offensichtlich ist er jüdischen Glaubens, weil er bekommt dann, so wie ich das gelesen habe, hauptsächlich die jüdischen Feiertage. Und sie hat halt Ostern, Weihnachten und
Muttertag.
Genau. Und er hat irgendwie Halloween und
Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur,
genau. Also das passt ja dann so ein bisschen.
Und Vatertag.
Genau.
Ich habe mich gefragt, wie das ist mit Pesach und Ostern, die überschneiden sich recht häufig.
Ja,
und Chanukka und Weihnachten ja auch.
Ich wollte nämlich gerade sagen, tut sich nicht auch Chanukka und Weihnachten eigentlich überschneiden, genau.
Nicht immer, weil Chanukka sich bewegt, aber manchmal überschneiden die sich.
Aber ich kann mir vorstellen, es ist auch so ein bisschen wie mit erster Feiertag, zweiter Feiertag, also Weihnachtsfeiertag, dass man dann irgendwie die Familie hier besucht, die Familie da besucht. Vielleicht können die sich dann einigen, so nach dem Motto, okay, Weihnachten ist er bei mir, aber am zweiten Feiertag dann bei dir oder so, keine Ahnung. Ja, aber offensichtlich gibt es da Regelungen und natürlich gibt es auch die klassische Regelung, die auch schriftlich festgehalten wurde, wie eigentlich wir ja immer wieder lesen in diesen ganzen Geschichten, dass halt die Eltern nicht vor dem Kind das andere Elternteil schlecht reden dürfen. So. Ich meine, schön, dass es drinsteht, aber ganz ehrlich, für den Alltag, ja. Naja, aber ich meine, wenn man das Gute für sein Kind möchte, dann sollte man sich sowieso daran halten, also so oder so. Ich fand halt nur total spannend, also 42.500 im Monat finde ich eigentlich schon ganz viel und das ist nur die reine Unterhaltszahlung für das Kind und zusätzlich dazu übernimmt sie alle Kosten für die Schule, beziehungsweise also Private School Tuition, also für die Schulen und aber auch die Krankenversicherung komplett, die muss ja auch bezahlt werden aus eigener Tasche und sämtliche Kosten für extra Aktivitäten, also wenn es Klassenausflüge gibt, wenn er, keine Ahnung, in die Musikschule geht, wenn er Sport macht oder so, das kostet ja auch alles Geld. Also das bezahlt sie auch alles. Und dann hat sie auch noch eine Lebensversicherung abgeschlossen. Falls sie stirbt, bevor ihr Sohn volljährig ist, bekommt er 5 Millionen, also aus dieser Lebensversicherung ausgezahlt. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, okay, wow. Also ganz ehrlich, der Mann ist da gut bei weggekommen bei dieser Geschichte.
Ja, was ich vor allem dachte, der Mann ist Onkologe.
Also ich wollte nämlich gerade fragen, eigentlich ist der auch reich,
Ärzte
oder?
Also nicht scheinen so reich nicht so viel zu verdienen.
Naja, also sagen wir so, er ist nicht so reich wie Sie, ja, aber ich glaube, als Onkologe verdienst du schon auch gut. Ja, aber natürlich ist es kein Vergleich mit Sia, die da mehrere Millionen hat, während er wahrscheinlich, keine Ahnung, maximal eine hat oder so, also wenn überhaupt. Aber ich glaube, so ein Arzt kriegt schon, also der kriegt schon 300, 400, 600, 800.000, je nachdem, was für eine Spezialität du hast. Ich glaube, Brain, ich habe letztes Mal Gehirnchirurgen nachgeschaut, die lagen, glaube ich, so bei 600.000 bis 800.000 im Monat. Aber das ist natürlich ein Gehirnchirurg, das ist noch was anderes als ein Onkologe. Aber ein Neurologe zum Beispiel bekommt zwischen 200.000 und 300.000. Warum habe ich das nachgeschaut? Weil ich wissen wollte, was die zwei Charaktere in Brilliant Minds verdienen, weil der eine ist Neurologe und der andere ist Gehirnchirurg.
Ach, ich hätte jetzt auf der Pit getippt.
Nee. Ich müsste mal gucken, was ein Notaufnahmechef verdient. Aber auf jeden Fall siehst du aber auch deutlich eine Hierarchie bei den Ärzten, weil ich meine, so ein Neurologe, 300.000, so ein Gehirnchirurg, 600.000 bis 800.000, hallo? Ja,
das ist schon krass.
Deswegen denke ich mal, ein Onkologe, ich würde mal behaupten, ein Onkologe liegt wahrscheinlich auch so zwischen, ich sag mal, geschätzt würde ich sagen, zwischen 200.000 und 400.000 oder so, aber ich weiß es nicht genau. Aber das ist natürlich nichts, Sia sinkt einmal und kriegt 3 Millionen oder so, weißt du, also das ist natürlich schon noch ein Unterschied. Aber es wurde aber nicht gesagt, ob er Spousal Support bekommt. Also ich glaube, hier geht es echt nur, ich glaube, sie zahlt wirklich nur fürs Kind, was ich ja auch persönlich okay finde. Ich finde nur 42.000 irgendwie krass. Und was ich auch lustig finde, natürlich muss man immer hoch ansetzen in seiner Forderung, als die Scheidung dann halt quasi eingereicht wurde und sie ja dann auch das alleinige Sorgerecht und so weiter wollte. Und in seiner Gegenklage hat er dann bestanden darauf, dass er $250.856 im Monat als Zeit, wie sagt man, als temporären Ehepartnerunterhalt bekommt, weil, und das war die beste Begründung, ich dachte so, du willst mich doch verarschen, weil er sich an den luxuriösen Upper-Class-Lebensstil gewöhnt hätte durch seine Ehe mit ihr. Und den musste er quasi aufrechterhalten. Und ich so, what the fuck, was ist denn das für eine Begründung? Das ist überhaupt keine Begründung, weil ich meine, wenn du dich scheiden lässt, dann kannst du halt einfach diesen Lebensstil nicht mehr leben, Punkt. Ja, also... Und ja, und es muss wohl auch ein bisschen dreckig zugegangen sein. Ich habe das alles gar nicht so richtig mitbekommen. Aber dann hatte er ja auch noch irgendwie ihr vorgeworfen, sie würde irgendwie Drogen nehmen. Sie wiederum hat, aber ganz ehrlich, ihr Statement dazu ergibt auch keinen Sinn, weil sie hat nämlich gesagt, ja, es stimmt, dass ich mit Drogen und Alkohol Probleme hatte, über 15 Jahre lang. Andersrum. Ich hatte mit Drogen und Alkohol Probleme, das ist aber jetzt schon mehr als 15 Jahre her. Und ich bin komplett nüchtern, bereits seit über 6 Monaten und ich mache quasi das Programm, also dieses AA-Programm, dass man halt die verschiedenen Schritte halt durchgeht, dass man halt nüchtern bleibt, was auch wöchentliche Drogentests beinhaltet und ein Sober Companion, also das ist ja diese Begleitperson, die dann eben aufpassen soll, dass du eben nicht rückfällig wirst. Und ich fand es total lustig, weil sie meinte, das stimmt überhaupt nicht, ich bin super nüchtern, das ist schon über 15 Jahre her. Und im nächsten Atemzug sagt sie, sie ist seit 6 Monaten nüchtern. Das heißt, dann war sie davor ja offensichtlich nicht nüchtern und hat Drogen genommen, also hat er recht.
Ich habe diesen Absatz auch überhaupt nicht verstanden. Weil also, sie hat gesagt, ich hatte das letzte Mal Probleme vor 15 Jahren und seit 6 Monaten bin ich quasi nüchtern. Also,
ja, also auf gut Deutsch, davor hatte sie wohl offensichtlich Probleme. Also das heißt, die widerspricht sich in ihrem eigenen Satz selber. So. Und dann dachte ich, okay, also irgendwas, ja.
Wobei es gibt ja einen Zwischenraum zwischen, ich bin mitten in einer Suchterkrankung drin und ich bin total trocken. Also kann ja sein, dass sie dann einfach 15 Jahre, weiß ich nicht, wie heißt das auf Englisch? Responsibly.
Naja, okay, aber also das ist ja schon, aber egal.
Drogen benutzt hat ja, oder Alkohol. Naja, ja, man weiß ja auch nicht, ob es Alkohol, also man weiß, dass es Alkohol ist, wenn man Chandelier gehört hat.
Sie sagt ja selber Alkohol und Drogen, also da waren wir auch nicht noch mehr im Spiel. Aber nichtsdestotrotz scheinen die sich jetzt geeinigt zu haben und wie gesagt, $42.500, schon geil, hätte ich auch gerne im Monat. Obwohl, bei dem Lebensstil ist es vielleicht zu wenig. Aber es ist ja auch nur fürs Kind, also für das Kind, deswegen, ja. Aber das fand ich ganz spannend, da wollte ich mal drüber reden, weil wir halt meistens nicht so viel hören. Und ich meine, wenn wir das jetzt sehen und das im Vergleich setzen mit Kevin Costner, dessen Frau nur 20.000 im Monat bekommt, da sieht man nochmal genau, was für eine Arschkarte Christine Baumgartner einfach gezogen hat in ihrer Scheidung. Aber, ja, naja. dadurch, dass ich im Krankenhaus war und dadurch, dass wir dann eine Aufholfolge hatten und so weiter, haben wir gar nicht über die Oscars gesprochen. Und dann haben wir es jetzt auch nochmal verschoben, weil wir hatten irgendwie so viele schon in der letzten Folge und so weiter. Und dann habe ich überlegt, sollen wir da jetzt überhaupt noch drüber reden? Aber ich fände es irgendwie, also mir tut es weh, da nicht drüber zu reden, auch wenn es jetzt sehr, sehr viel später ist, als eigentlich es war. Deswegen, ich droppe hier einfach mal ein paar Dinge. Erstens, das In-Memoriam-Segment, wo halt an die verstorbenen Schauspieler aus dem Jahr gedacht wurde, hat mir sehr gut gefallen. Diesmal sind sehr, sehr viele große Namen verstorben, wobei man, da hat man sich die Mühe gegeben, dann auch sozusagen das ein bisschen special zu machen, indem man Schauspieler zum Beispiel auf die Bühne eingeladen hat, die mit diesen Regisseuren damals eng zusammengearbeitet haben und die dann nochmal so eine Art extra kleines Statement oft sagen durften und so. Also das fand ich ganz schön. Und natürlich, klar, immer bewegend. Dann fand ich spannend, dass wir diesmal zwei Gewinner in einer Kategorie hatten, also quasi Gleichstand, und zwar in der Kategorie der Kurzfilme. Das heißt, es gab im Kurzfilmsegment gab es zwei Gewinner. Finde ich auch geil. Da dachte ich auch, super. Sogar zwei Oscars. Hurra! Das war echt mal überraschend. Dann hat Michael B. Jordan einen Oscar bekommen als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in Sinners. Sinner hat ja auch sehr viel gewonnen, also war auch so großer Gewinner des Abends, unter anderem zusammen mit, oh, wie heißt der Film, wo Leonardo DiCaprio mit dabei war, warte mal.
One Battle After Another.
Ja, genau, der hat auch richtig viel gewonnen. Und also ganz viele haben Michael B. Jordan total gefeiert und so, aber ganz ehrlich, der Mann ist bei mir durch, seitdem er seinen sehr, sehr guten Freund
Jonathan Majors
verteidigt hat, genau, und nachdem der halt offensichtlich seine Frau misshandelt hat und beziehungsweise seine Freundin. Und da hat er wäre alles gar nicht so wichtig und wäre auch gar nicht so schlimm und man sollte doch darüber hinwegsehen, bla bla bla. Dann habe ich gedacht, okay, Michael B. Jordan, du bist bei mir auch durch. Sorry. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Und ich finde auch krass, wie schnell es vergessen wird in Hollywood, weißt du? Ja. Also ich meine, wenn jemand einen Frauenprügler verteidigt, dann war es das bei mir. Sorry. Naja. Dann haben wir Amy Madigan, die einen Oscar bekommen hat für beste Nebendarstellerin in Weapons. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Amy Madigan ja auch schon sehr, sehr lange in Hollywood unterwegs und verheiratet mit Ed Harris. Und die beiden sind auch irgendwie so ein Pärchen. Ich vergesse immer, dass die verheiratet sind, weil die auch schon so lange verheiratet sind. Weißt du, die tauchen auch selten auf Red Carpets und so auf. Und da war natürlich als stolzer Ehemann dabei. Und ganz ehrlich, die Reaktion von Ed Harris, als sie gewonnen hat, war die allerbeste im Raum. Also der wäre, glaube ich, geplatzt vor Stolz. Der hat auch fast geweint. Also es war so schön zu sehen, wie sehr er sich für seine Frau freut. Das war richtig cool. Und was ich auch sehr cool fand, war, dass Amy Madigan hat ja gewonnen für Weapons. Und Weapons ist ja eigentlich ein Horrorfilm. Und ich erinnere mich an Zeiten, da war es noch nicht mal ansatzweise denkbar, dass ein Horrorfilm einen Oscar kriegt. Beziehungsweise jemand, der in einem Horrorfilm gespielt hat. Ja. Und deswegen finde ich es irgendwie auch besonders. Also ja, ich habe dann auch nochmal reingeguckt in den Trailer von Weapons, weil ich mir dachte, wenn Amy Madigan für ihre Rolle einen Oscar kriegt, dann muss sie ja wirklich gut gewesen sein. Vielleicht möchte ich den sehen. Und nach dem Trailer war mir klar, nee, es geht nicht. Also tut mir leid, Horrorfilm und ich gehen nicht, aber der Trailer war auch sehr, nee, das geht leider nicht. Wobei ich gerne den Plot-Twist wissen möchte. Hat einer von euch Weapons gesehen? Dann schreibt mir bitte, was die Lösung ist der verschwundenen Kinder. Dann hatten wir
vielleicht Battle. Kommt es bald bei Ruined, aber ich kann mich nicht erinnern, die Folge schon gehört zu haben.
Okay, dann hatten wir One Battle After Another, der, du hast es gesagt, einiges gewonnen hat und eben auch besser Film. Und dann die große Frage des Abends war, wo war Sean Penn? Der hat nämlich als bester Nebendarsteller den Oscar bekommen. Ich glaube, sein dritter Oscar sogar schon. Ganz ehrlich, nach den ersten zwei kann man dann auch mal sagen, okay, ich komme nicht. In dem Fall aber war es tatsächlich so, hat sich später herausgestellt, dass er zum Zeitpunkt der Oscarverleihung in der Ukraine war. Und dort, glaube ich, ein Treffen mit Präsident Zelensky hatte. Auf jeden Fall weiß man ja von Sean Penn, dass er hat ja auch einen Dokumentarfilm gemacht über den Krieg in der Ukraine und das liegt ihm irgendwie alles sehr am Herzen. Und da war er wohl auch im Zuge von Dreharbeiten bzw. Engagement eben in der Ukraine. Und das hat er als wichtiger empfunden und deswegen war er eben nicht bei den Oscars. Aber was er halt nicht gemacht hat, ist, und das fand ich dann schon ein bisschen fahrlässig, er hat auch nicht irgendjemand abgestellt nach dem Motto, okay, wenn du bei den Oscars bist dann und ich sollte eventuell gewinnen, dann geh doch bitte auf die Bühne und hol den Preis für mich ab oder so. Nee, tatsächlich hat dann Kieran Culkin, der ja den Preis verliehen hat, weil er ja letztes Jahr gewonnen hat, hat dann so ein bisschen, man hat gemerkt, er war so ein bisschen angepisst, hat dann irgendwie so einen Kommentar abgegeben, so nach dem Motto, ja, und Sean Penn ist nicht hier, offensichtlich hat er es nicht für wertig befunden, hier sein zu müssen, irgendwie so. Also der hat so einen kleinen Dick quasi so ein Piekser gemacht, wo man auch so dachte, okay, man hört raus, dass er das eigentlich ziemlich scheiße findet, dass Sean Penn jetzt nicht da ist. Auf jeden Fall hat er gesagt, also ich nehme ihn dann jetzt für ihn entgegen, er ist offensichtlich da, so Punkt. Und alle fragten sich, wo ist er? Und wie gesagt, später stellt er sich dann raus in der Ukraine. Und da kann man ihm noch nicht mal einen Vorwurf machen, weil er sich ja quasi humanitär engagiert, ja, aber ist trotzdem irgendwie scheiße. Bester Filmsong, K-Pop-Song Golden, fand ich cool, den mag ich nämlich sehr. Was auch sehr cool war, als erste Frau hat in der Kategorie Beste Kamera Autumn Gerald Acapo gewonnen und die wurde ausgezeichnet für ihre Arbeit in Sinners. Und da war ich ehrlich gesagt super überrascht, dass in der Kategorie noch nie eine Frau gewonnen hat. Das ist auch irgendwie so krass jetzt. Also irgendwie so, what? Ja, also als allererste Frau überhaupt, Kamerafrau. Also das fand ich sehr cool. Es war auch so ein bisschen so ein Milestone. Dann haben wir bester internationaler Film, da habe ich mich auch sehr, sehr gefreut, weil nämlich Sentimental Value gewonnen hat, der Film aus Norwegen, in dem ja unter anderem auch
Stellan
Skarsgård mitgespielt hat und richtig, richtig großartig ist. Und auch noch viele andere Schauspieler waren nominiert. Also überhaupt Sentimental Value hatte, glaube ich, weiß gar nicht, 12 oder was nominiert, also super viele Nominierungen. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass der als bester Film gewonnen hat. Und übrigens, Stellan hat auch gewonnen als bester, ich glaube, bester Nebendarsteller, glaube ich, egal. Aber auf jeden Fall, da habe ich mich sehr, sehr auch für ihn gefreut. Und dann gab es einen kleinen Vorfall mit Tiana Taylor, deren Fashion Game übrigens immer on point ist, auch für die Oscars. Und zwar gibt es da so ein kleines Video, das konnte man sehen. Offensichtlich ist sie von einem Security Guard irgendwie geschubst worden oder angerempelt worden. Also irgendwie muss da was gewesen sein. Und man sieht dann nur in dem Video, wie sie halt den Security Guard halt zusammenfaltet und irgendwie sagt, nein, das kannst du nicht machen. Du kannst keine Frau so anfassen, das geht nicht. Also you can't do it with a female. Und dann haben sich irgendwie, und das war also wirklich so eine kleine Auseinandersetzung auf dem Red Carpet, die ist an vielen vorbeigegangen, aber man hat es halt dann gesehen, wie dann auch Leute drumherum aufmerksam wurden und so weiter. Also da muss irgendwas gewesen sein. Und hinterher hat dann die Academy auch sich offiziell nochmal bei ihr entschuldigt und hat gesagt, es soll halt definitiv nicht so sein, dass die Security, die ja eigentlich dafür da ist, um die zu schützen, dann der Grund ist dafür, dass was halt was passiert. So. Ja, also das war auch so, es war so eine kleine Mini-Aufreger. Das war so ein bisschen das, was ich halt cool fand. Und ansonsten, muss ich aber ganz ehrlich sagen, war es so ein bisschen so ein Snooze-Fest. Also ich fand es ein bisschen unspektakulär alles. Aber was ich natürlich besonders mochte, Red Carpet-Klamotten. Aber da können wir ja auch stundenlang drüber reden, deswegen sollten wir das jetzt vielleicht nicht. Außer du hast Lieblingsoutfits gehabt.
Ich fand die diesmal auch ein bisschen unspektakulär, muss ich sagen.
War alles sehr, sehr, also ich fand, vieles war sehr einfarbig.
Sehr gesettelt.
Und sehr so schwarz, beige, weiß, grau. Also sehr so. Mein persönliches Lieblingsoutfit kam tatsächlich von Kate Hudson. Ich finde Kate Hudson anstrengend, super anstrengend. Aber das Outfit, wow. Erstens war es eine Farbe, die man nicht so häufig auf dem Red Carpet gesehen hat. Und zwar so ein Mint. Mint finde ich ist immer sehr, sehr schwierig.
Aber so ein
aber
ganz helles
Fall,
Seafoam.
Ja, genau so. Ja, richtig, genau. Und aber das Kleid war auch großartig. Das war sehr
strukturiert.
Also sehr strukturiert. Genau, danke. Ich wollte steif sagen, aber strukturiert klingt besser, weil da halt auch ganz viele Steinchen quasi drauf waren. Und war eine sehr schöne Silhouette mit so leicht Peplum ausgestellt und so. Und Korsett und so musste ich mir angucken. Also war sehr cool. Also die hat mein Lieblingsoutfit getragen. Und dann gab es natürlich noch das eine oder andere Outfit, das ich toll fand. Besonders toll fand ich tatsächlich fast alle in Rot. Da gab es nicht so viele. Und ja, aber tatsächlich war Kate Hudson mein persönlicher Favorit an dem Abend, wo ich so dachte, das hätte ich nie im Leben erwartet. Ja.
Ich lese gerade, dass die Strasssteinchen echte grüne Diamanten sind und dass das Kleid insgesamt 35 Millionen wert ist.
Ja,
das finde ich ziemlich krass.
Ja, also wow. Dafür hat sie es sehr gut zur Schau getragen.
Oh Gott.
Apropos rote Kleider, also Lee Jun Lee fand ich auch sehr toll. Die hat so ein rotes, enges Kleid, aber sehr architektonisch getragen. Also die hat so ein architektonisches, in sich verswirrtes Hüftding gehabt irgendwie. Das kann man so schlecht beschreiben. Aber das hat mir noch sehr gut gefallen. Das fand ich sehr cool. Tatsächlich gab es recht häufig Jadegrün auf dem roten Teppich. Das hat mich sehr gewundert. So ein richtig schönes, ich finde so ein richtig schönes, dunkles, Ja, mehr Emerald, also weniger Jade. Aber so, das finde ich auch irgendwie, das gefällt mir auch super gut. Rot habe ich ja schon gesagt, also hat mir grundsätzlich auch gut gefallen. Mikey Madison zum Beispiel hatte total tolles, auch eng anliegendes rotes, an der Hüfte gerafftes Samtkleid. Samt sieht man ja auch super selten auf dem Red Carpet, weil das trägt eigentlich auf. Aber sie konnte das total gut tragen. Und apropos Emerald, also dieses Grün, Chiritra Chandra, die man aus Bridgerton kennen kann, als kleine Schwester von der Hauptfigur aus der zweite Staffel von Bridgerton, also nicht ganz so bekannt, die hat für mich das schönste Emerald Green Kleid getragen. Es gab einige, die diese Farbe hatten, aber ihres hat mir am besten gefallen. Das ist auch so ein, ja, so richtig mit großer Schleppe und großer Schleife quasi am Hüft- und Po-Ansatz und so. Also ja, war sehr nett. Ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen sehr weiten
Rücken.
Ah, nee, Brustausschnitten, wie sagt man? So. Neckline, ich weiß gar nicht, wie sagt man auf Deutsch?
Dekolleté, sagt man
Dekolleté,
auf Deutsch.
Genau. Also manchmal, weil es ist mittlerweile modern, dass man so viel Abstand hat zwischen, also in der Mitte zwischen den zwei Brüsten quasi. Mhm. Und das finde ich meistens nicht so schön. Das ist bei ihrem Kleid leider auch so. Ja, also auf jeden Fall, das waren so ein paar von meinen Highlights. Und wie gesagt, Tiana Taylor mit Federn. Ich finde, Federn sind meistens super hässlich. In ihrem Fall fand ich, sah es toll aus, aber es war nicht mein Lieblingskleid. Aber sie hatte so schwarz-weiße Federn über das ganze Kleid verteilt. Und übrigens, was ich auch cool fand, wo ich vorhin ja schon geschwärmt hatte über Amy Madigan, die war ganz cool unterwegs. Sie hatte irgendwie eine Hose und ein Jacket, aber so ein ganz krasses Jacket. Ehrlich gesagt sah das so ein bisschen aus wie ein Kostüm von Papageno in der Zauberflöte, weil es waren keine Federn, aber es war so geschnitten wie so Federn. Also so ein bisschen wie so überlappende Stoffus sozusagen, die man so wie so Schuppen, die man so übereinander legt irgendwie. Also es hat mir auch sehr gut gefallen. Es war auch sehr cool. Ja, gut. Gut. Also das war das bisschen, was ich jetzt von den Oscars hatte. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas von den Oscars in Erinnerung oder mitbekommen, wo du sagst, Mensch, das fand ich
erstaunlich
cool, überraschend?
Nee, tatsächlich nicht.
Ja.
Ich bin der Verleihung auch gar nicht so gefolgt. Und hab's.
Okay.
Also ich habe mich natürlich gefreut, dass Sinners Preise bekommen hat, weil ich den Film auch einfach extrem gut fand.
Ja, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber ich bin eh gespoilert über den Hauptplot, was irgendwie scheiße ist, aber okay. Gut.
Also er ist ja kein besonders horrormäßiger Horrorfilm.
Aber das
muss
ist dann
sagen.
Gut. Ja, dann kann ich es auch gucken, glaube ich.
Ja, den kannst du bestimmt gucken.
Gut. Unter dem Thema kuriose News der Woche. Wir haben schon lange keine kuriose News mehr gehabt und diese News ist eigentlich gar nicht so kurios, aber ich fand sie trotzdem witzig. Und zwar im Moment geht ja so ein bisschen durch die Presse, dass die Artemis-2-Mission ja im Weltall noch unterwegs ist. Die haben ja quasi ihre Mission schon abgeschlossen, weil die hatten ja quasi als Mission so nah an den Mond ranzukommen wie möglich quasi. Und das ist quasi schon erledigt. Aber die Astronauten sind immer noch oben unterwegs und da gibt es ja das eine oder andere, was da auch passiert ist, was ganz lustig war oder auch ganz rührend. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass eben die einen Krater benannt haben nach der verstorbenen Frau des Mission Commanders. Sie heißt Carol und so heißt jetzt auch der eine Mondkrater. Aber Carol mit Doppel-R und Doppel-L, wo ich so dachte, hä? Okay. Und das war aber so süß, weil eben sie durften halt entscheiden, wie der Krater genannt werden soll. Und die Crew hat halt einstimmig beschlossen, dass sie diesen Krater eben nach Carol benennen, weil Carol sozusagen der Krater ist eine der hellsten Lichter auf dem Mond, Lichtpunkte auf dem Mond. Und so war eben auch Carol der Mensch im Leben. Und das fand ich so eine schöne Begründung. Ich fand das so süß. Und dann haben die das ihrem Commander halt live on camera gesagt, dass sie das so entschieden haben und der wusste das nicht. Und dann hat er total angefangen zu heulen. Und dann habe ich total angefangen zu heulen. Und es war so, oh mein Gott, ich liebe es. Ich bin so, also das war sehr schön. War auch sehr, also die Amis können es halt. Die können halt kamerawirksam auch im Weltraum. Bevor das Ganze dann gewesen ist, ist noch so ein Nutella-Glas durch die Gegend geflogen. Da hatte einer die Frühstückszerealien nicht richtig verstaut. Und ich musste so lachen, weil das Nutella-Glas hat quasi die ganze Geschichte gefotobombt. Weil ich glaube, das war nicht beabsichtigt, dass diese Marke da durch den Raum schwebt. Und ich dachte nur so, geil, bessere Werbung kann diese Marke nicht kriegen. Aber was eigentlich viel lustiger ist, und zwar hier haben wir die Anknüpfung an die Celebrities. Es ist diesmal auch eine weibliche Astronautin mit an Bord, Christina Koch, klingt deutsch, ist aber Amerikanerin. Und die hat in einem Statement, hatte die gesagt, weil sie gefragt, es wurde halt gefragt, was sie so vermisst und so. Und sie hat gesagt, sie vermisst total ihre Handlotion. Und sie weiß, sie war sich sicher, sie hätte die mit, sie hätten welche oben und sie ist auch sicher, sie hat sie eingepackt, aber sie haben sie immer noch nicht gefunden. Also die packen ja so eng ihren Kram, weißt du, dass sie da halt manchmal bis ganz irgendwie runden, also quasi von, also es liegt da nicht oben auf, sondern es liegt irgendwo ganz unten und da musst du irgendwie so da und so, so. Und sie hat gesagt, bisher hat sie diese Handcreme noch nicht gefunden und die vermisst sie wirklich. Und zwar meinte sie, ist das ihre Handcreme, ihre Honest Hand Lotion. Und Honest ist eben die Marke. Und jetzt muss man wissen, Honest ist die Firma, die Jessica Alba 2000, ich glaube, 12 oder 312, glaube ich, gegründet hat. Das ist also ihre Marke, die sie entwickelt hat. Hm. Und auch schon seitdem sehr erfolgreich damit ist. Und es ist total lustig, dass halt jetzt quasi die Astronautin eben so eine Celebrity-Marke gedroppt hat, weil sie die wohl regelmäßig nimmt. Die hat auch wahrscheinlich gar nicht daran gedacht, dass das irgendwie von einem Celebrity ist oder so, sondern einfach nur die Marke, die sie halt immer benutzt. Und Jessica Alba hat das natürlich gehört und hat ein Reel aufgenommen, wo sie das erste Mal hört. Und da sitzt sie im Auto und hört sich das eben an. Also man hört dann diesen Funkkontakt, wo sie dann eben sagt, ja, ich vermisse halt meine Honest Hand Lotion. Und ich finde die Reaktion von Jessica Alba total süß, weil sie halt echt total so, oh mein Gott, it's wild. Also das ist unglaublich. Also krass, ich hätte mir nie im Leben vorgestellt, dass meine Handcreme mal im All unterwegs ist. Und Wahnsinn und so. Und da hat sie halt so ein bisschen ausgeholt und meinte auch nach dem Motto, also wenn ihr einen Traum habt, dann, also dann ging das noch so ein bisschen in die, ja, so ein bisschen Predigerrichtung, so ein bisschen nach dem Motto, wenn ihr einen Traum habt, dann denkt nicht, dass es nicht wahr werden kann, sondern macht es einfach und dann erfüllt sich das. Und vielleicht, hat sie gesagt, passiert es dann irgendwann, dass eure Handcreme auch im All landet. So, und dann meint sie, oh, it's really wild. Also ich, ihre Reaktion war echt süß. Und dann dachte ich so, und dieses ganze, ich habe ja mit Jessica Alba gar nicht so viel am Hut. Wir haben jetzt über ihre Scheidung und so berichtet und über ihren neuen Freund und so, aber mehr haben wir da ja kaum über sie geredet. Sie hatte sich ja auch sehr zurückgezogen mit ihrer Family und so weiter. Und jetzt, ich habe sie so gesehen, wie sie so reagierte und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die ist echt süß. Also die ist wirklich süß. So ein bisschen Girl Crush. Also ich fand die Reaktion sehr niedlich. Naja, und das war sehr cool. Und es gibt übrigens noch einen zweiten Anknüpfungspunkt an die Celebrities, was die Artemis-Mission angeht. Und zwar, die Astronauten haben während ihrer Quarantäne, also während sie quasi darauf gewartet haben, dass der Starttag kommt, da mussten die halt in Quarantäne vorher, haben die Project Hail Mary bekommen, exklusiv, und konnten den halt in Quarantäne sehen. Das ist ja jetzt der aktuelle Science-Fiction-Film, der eben auch um Weltall und Astronauten und so weiter geht. Im Groben, sage ich jetzt mal. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, sehr, sehr toll. Und eins meiner Lieblingsbücher. Und auf jeden Fall durften sie ihn da sehen. Und es gibt eine Figur in diesem Film, die, um zu bestätigen, dass etwas ganz besonders toll immer ist, wiederholt die immer dreimal, wenn was toll ist. Also amazing quasi. Und dann sagt die Figur immer, amaze, amaze, amaze. Also wiederholt es dreimal. Und offensichtlich haben das nicht nur die Astronauten gesehen, sondern auch die Leute aus der Artemis Ground Control, weil die nämlich im Funkkontakt dann irgendwas sagten von wegen, ja, wir sind dann auch bald irgendwie da und da. Und dann hatte irgendwie die Crew aus dem Weltall halt ein Update gegeben und dass dann auch alles gut läuft und so weiter. Und statt dann zu sagen, ja, check over und aus, hat halt die Dame in der Ground Control gesagt, amaze, amaze, amaze. Und dann dachte ich so, okay, wow. Also einfach so als kleiner Scherz. Und dann dachte ich aber auch, wie lustig, dass dann so Hollywood-Speak sozusagen so irgendwie in den Alltag so mit einfließt. Also ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die bei NASA arbeiten und auch die Astronauten so, ich glaube, das sind die größten Sci-Fi-Fans.
Ja, ja, es ist stark davon auszugehen, dass für viele Sci-Fi auch ein Grund ist, überhaupt die Karriere einzuschlagen und so.
Tatsächlich weiß man tatsächlich auch von vielen NASA-Mitarbeitern, aber auch Astronauten, dass sie super große Star Trek-Fans sind und dass auch Star Trek tatsächlich die meisten erst dazu geführt hat, überhaupt zu NASA zu gehen. Also das finde ich auch irgendwie krass. Ja, aber das war noch ganz lustig. Also das war Jessica Albers Space Lotion Reel. Das war echt so ein bisschen kurios. Ich so, okay, wow. Und dann haben wir am Ende noch ein paar Kinder und ein paar Babys. Jonah Hill hat jetzt nach über 2 Jahren quasi bestätigt, dass er A, verheiratet ist und B, 2 Kinder hat. Und zwar, also man wusste, dass er mit seiner offensichtlich ja jetzt Frau zusammen ist, aber er hat nie irgendwas bestätigt, musste halt, also hat sein ganzes Privatleben aus der Öffentlichkeit rausgehalten, hat jetzt aber in einem Interview, ich glaube in einem Podcast-Interview oder so, nebenbei erwähnt, dass er ja Vater ist von 2 Kindern und hat dann übers Vatersein ein bisschen gesprochen und da war dann auch klar und hat von seiner Frau gesprochen, wobei das muss nicht heißen unbedingt, dass sie verheiratet sind, weil ganz ehrlich, wie viele Leute reden von ihrem Mann oder von ihrer Frau und sind halt nicht verheiratet. In dem Fall geht man aber davon aus, er ist verheiratet und man weiß jetzt definitiv, er hat 2 Kinder und die sind aber schon 2. Und also hat er jetzt lange quasi für sich behalten. Da dachte ich auch so, ach okay, guck an.
Mhm.
Ja, also das ist einmal bestätigt. Dann ist ebenfalls bestätigt Dakota Johnsons, ich hätte fast Affäre gesagt, aber eigentlich ist es ja eine Romanze. Wir sind ja nicht ganz so, wie sagt man, bildzeitungstechnisch unterwegs. Es wird schon länger gemunkelt, dass sie was mit Role Model hat. Der heißt tatsächlich so, also beziehungsweise sein Künstlername. Und jetzt ist es bestätigt, weil die beiden haben halt quasi öffentlich geknutscht und sich umarmt und geknutscht und was nicht alles. Und ja, also in L.A. waren sie da unterwegs und da ist jetzt definitiv klar, okay, die sind wirklich ein Paar. Ja. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, Dakota Johnson, also die ist ja jetzt aus einer Langzeitbeziehung einfach raus. Die war ja ganz, ganz lange vorher in einer Beziehung. Soll sie ruhig ein paar Flings haben. Why not? Bisschen Rebound gönne ich ihr. Dann haben wir Hochzeiten. Mick Fleetwood, ja, der Mick Fleetwood von Fleetwood Mac, hat jetzt zum 5. Mal geheiratet. Aha, okay. Und es gibt tatsächlich auch Bilder von seiner Hochzeit. Wobei, ja, also nicht so ganz, also man sieht das Kleid von ihr so schlecht. Aber das Ganze war relativ casual und entspannt.
Man sieht auch ihr Gesicht nicht. Es scheint sie absichtlich draußen zu halten.
Genau, vielleicht will sie das auch so. Aber die sind da, also hier steht South Pacific, ist halt, weißt du, azurblaues Wasser, Palmen und so weiter, also
Hawaii,
wunderschön.
Ja.
Ist es Hawaii?
Mhm.
Ah, okay. Und da haben sie dann wohl geheiratet und man sieht auch, also sie trägt tatsächlich ein weißes Kleid, aber alles sehr, sehr sommerlich, durchsichtig, mit großer Spitze und Spaghetti-Trägern und auch komplett nackten Armen und so weiter. Und also das, was man sehen kann, sieht halt alles sehr so bam casual aus, finde ich. Aber okay. Und er trägt halt ein Hawaii-Hemd und ein rosa Hut. Also es ist alles sehr, sehr casual, aber ich meine, ganz ehrlich, ist die 5. Ehe, also muss man da noch
für
groß
ihn jedenfalls.
Irgendwie, ja,
bei
genau,
ihr weiß ich's nicht.
Muss man da noch groß, ich glaube, da muss man kein so großes Gedöns mehr machen, aber also ich finde es irgendwie cool, wenn man so diesen Beach und Casual Summer Wedding Vibe irgendwie durchzieht. Aber
ja.
ich sage.
So habe ich ja auch geheiratet, wenn auch nicht in Hawaii.
Ich hasse Spaghetti-Träger. Du hast am Strand geheiratet?
Ja, wir haben am Strand geheiratet.
Ach, an welchem?
Auf Rügen. In
ah,
Binz.
Okay. Na dann, wow, wusste ich gar nicht.
Ja, war sehr nice. Also die eigentliche Zeremonie war am Strand. Mhm. Ja,
ah,
August.
Okay. Und ihr hattet nicht dieses klassische Problem nach dem Motto, überall war Sand und alles war irgendwie doof? Nein.
Nee, haben einfach alle die Schuhe ausgezogen. Es gab so eine Reihe von Strandkörben. Da haben wir dann so den ersten Sekt getrunken und danach sind wir zur eigentlichen Feier gefahren.
Du wirst immer cooler. Siehst du, da lerne ich auch noch neue Dinge von Sendung zu Sendung. Cool. Aber was hattet ihr an? Aber ihr hattet jetzt nicht so einen Strand, ihr habt keine Hawaii-Hemden an, oder? Also,
nein, ich hatte so einen leicht rosafarbenen Anzug und mein Mann so einen leicht blau.
Okay.
Wie sich das gehört.
So. Ja, wunderbar.
Nein.
Also das war Fleetwood Mac, wie gesagt, zum 5. Mal verheiratet, wunderbar. Dann hoffe ich, sie haben jetzt, das Coole ist natürlich, du kannst dann gleich die Flitterwochen irgendwie dranhängen. Das ist, dann bist du ja quasi schon im Flitterwochen.
Sie lebt da sogar auf Hawaii. Ich
ach,
weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Genau, sie ist Immobilienmaklerin auf Hawaii.
Ah ja, gut, dann ist ja cool. Dann haben wir Candace King und Steven Krüger, die nicht nur geheiratet haben, sondern auch noch schwanger sind. Beziehungsweise es war schon länger bekannt, dass sie schwanger ist, aber dass sie jetzt auch noch geheiratet haben, so also kurz bevor dann das Kind kommt, das war so, what? Und ja, Candace King und Steven Krüger sind beide bekannt aus The Vampire Diaries und haben dann aber auch in The Originals gespielt. Also, und das Lustige ist, dass die sich irgendwie, die haben jahrelang zusammen in der gleichen Serie gearbeitet, haben sich aber nie getroffen, weil ihre Storylines halt mit ihren Charakteren halt nie zusammenkamen. Und erst bei einer Party 2023, nachdem die Serie schon längst abgeschlossen war und sie schon andere Projekte gemacht haben, aber dann gab es so eine Reunion-Dinner-Party und die war eben 2023 und da haben sie sich das erste Mal überhaupt getroffen. Und da hat es dann gefunkt. Und das finde ich irgendwie total lustig. 2025 hat er sie dann eben gefragt, ob er sie heiraten möchte. Und ich finde es aber irgendwie total lustig, dass man jahrelang quasi an dem gleichen Projekt arbeitet, aber sich halt nie sieht. Und dann tatsächlich bei so einem Reunion-Dinner ist funkt. Und dann denke ich mir auch, wie krass muss das sein, wenn man sich halt wenn man dann so zurücküberlegt, dass man quasi schon seit 5 Jahren zusammen sein könnte, wenn man sich vielleicht mal gesehen hätte an Set. Weißt du, so. Also irgendwie auch krass, oder? Ja. Naja, die beiden, wie gesagt, haben jetzt geheiratet, aber sie ist mittlerweile auch hochschwanger, würde ich doch sagen. Und Kind kommt dann jetzt hoffentlich bald, beziehungsweise sie hat ein bisschen darüber auch berichtet, wie es dann war, ein Hochzeitskleid zu suchen, weil sie meinte, es war super schwer, was zu finden, was halbwegs nice ausgesehen hat, aber über den Babybauch passt. Also es ist schon so ein Babybauch, dass man den auch tatsächlich mit einberechnen muss ins Kleid. Und ich finde, sie hat eine ganz gute Lösung gefunden. Also man sieht hier Bilder, das ist wohl ein, also so wie ich das sehe, ist es wohl ein Stretchstoff, zumindest im oberen Bereich. Und dann unten im Rockbereich ist es dann wieder, glaube ich, fester. Ich hatte irgendwo gelesen, warte mal, es stand hier irgendwas, Crepe, also Crepe ist das.
Crepe de Chine.
Ja, ich weiß nicht, ob es Crepe de Chine ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwie, also Crepe, der ist eigentlich hart, der ist eigentlich nicht stretchbar, aber egal. Auf jeden Fall haben sie es hinbekommen. Ich finde sie, ich weiß nicht, also eher ganz klassisch in einem schwarzen Anzug, aber tatsächlich ohne Krawatte, also so mit leicht aufgeknüpften Hemdkragen und so, sehr casual. Und sie dann eben in so einem weißen Kleid, langer Rock mit ganz kleinem Schleier, aber doch relativ an der Silhouette, am Körper anliegend, verhältnismäßig lange Ärmel und schulterfrei.
Ich finde ihr Kleid und mit dem Schleier und so, das sieht sehr ikonisch aus. Also
ich
so ein bisschen Mutter Maria-Style.
Ja, und ich meine, jetzt ist sie auch noch schwanger.
Ja, genau. Es passt auch so schön nicht zusammen.
Ja, aber ich finde ehrlich gesagt, dafür, dass das ein Kleid ist, mit für eine Schwangere quasi, ich finde, die sieht super aus.
Ja.
Also manchmal ist es ja auch wirklich so, da hat sie recht, dass man die Kleider, aber sie sieht einfach toll aus. Mir gefällt es. Ich finde, mir persönlich wäre es zu schlicht.
Ich finde es schön.
Aber
so.
Ich finde, es steht ihr wahnsinnig gut. Es gibt auch ein Foto, ich finde, sie hat auch einen sehr interessanten Brautstrauß. Also es sieht eher aus, auch. als hätte sie Äste abgeschnitten und weniger Blumen. Irgendwie sehr.
So Orchideen drin. Ja.
Schwarze Orchideen vor allen Dingen.
Also so dunkles Rot und ganz rauchiges Rosa.
Ja,
auch tolle florale
also
Arrangements.
Sieht sehr nach Herbst irgendwie auch aus. Auf jeden Fall. Und tatsächlich finde ich auch cool, das gefällt mir meistens nicht so, aber in dem Fall, und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen, das Ikonische kommt auch daher, sie hat halt lange blonde Haare, die sie oft trägt, und dann den Schleier drüber, und der Schleier hat halt am Rand so eine Spitzenverzierung. Das mag ich normalerweise nicht, aber in dem Fall sieht das alles sehr katholisch aus, so wie diese Schleier, die man trägt, wenn man zum Papst geht, weißt du? Deswegen glaube ich, hat das so ein bisschen sowas Ikonisches. Ikonografisches. Was ich übrigens sehr süß finde, ist, man sieht hier auch die Familie, die da ist. Also in den einen Fotos sieht man die Brautjungfern, die auch helfen, das Kleid anzuziehen. Also nicht Brautjungfern, wie sagt man, Blumenmädchen, meinte ich. Sehr, sehr niedlich. Und es gibt auch ein Foto. Also ich finde es schön, wenn so Spontanaufnahmen auch gemacht werden von den zwei Blumenmädchen, wie sie so ihre Gesichter gegen die Glasscheibe von innen so pressen, weißt du, und so Gesichter ziehen. Das finde ich echt niedlich. Und dann gibt es noch eine zweite Instagram-Aufnahme. Ich überlege auch gerade, das ist Familie, das sind, glaube ich, nicht ihre Kinder, aber total niedliche so Momentaufnahmen. Übrigens, ich finde auch die Kulisse, in der sie da geheiratet haben, das sieht alles sehr rustikal, dunkles Holz. Ich meine, klar sind da überall Blumen und so, aber also es hat so ein bisschen was von... Aber gut, kein Wunder, es ist Nashville. Es ist also doch, ich wollte gerade sagen, es hat so ein bisschen was von Country-Style, aber sie sind ja in Nashville. Und ursprünglich war es wohl so, sie haben halt eine große Hochzeit geplant irgendwie in Nashville mit der ganzen Familie, mit ganz vielen Gästen und so weiter. Und dann hat sie aber erfahren, dass sie schwanger ist und dann kam quasi der Geburtstermin immer näher und dann haben sie spontan beschlossen, okay, wir möchten gern verheiratet sein, bevor das Kind kommt. Wir machen das jetzt spontan in einem kleinen Kreis der Familie mit 15 Leuten. Und dann haben sie quasi wirklich so eine kleine Zeremonie mit 15 Leuten nur gehabt. Und das finde ich cool. Auch ein Statement. Es gibt dann noch Bilder, ein bisschen vom restlichen Blumenarrangement. Sehr viel Blätter tatsächlich in diesem Blumenarrangement drin. Aber sehr viele auch so wilde Blumen. Also ich sehe zum Beispiel Schafsgarbe, wo ich so denke, okay, interessant. Und die Rosen, die sie haben, tatsächlich sind sehr, sehr helle. Also wir haben sehr dunkle, fast schwarze Rosen schon in sehr dunklem Rot. Aber wir haben auch ganz viel leicht rosafarben, weiße, also alles doch sehr, sehr hell eher. Und, oh Gott, die Blumenmädchen sind so entzückend, ey, die möchte so knuddeln, die sind richtig zum Anbeißen. Und es gibt auch, ich finde auch so süß, wenn man im Hintergrund so die Familie sieht, es gibt ein Foto, da lächelt sie ihren Bräutigam an und im Hintergrund sieht man eine ältere Dame, weiß ich nicht, die Oma oder wer auch immer, die auch total glücklich lächelt. Und ich finde das so süß, weil man so sieht, ach, da freut sich irgendwie die ganze Familie mit. Ja, ich mag das. Ja, gut. Also das waren die beiden. Dann haben wir Aubrey Plaza. Also jetzt haben wir nur noch Babys. Aubrey Plaza wird zum ersten Mal Mutter. Die hat bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. Aubrey Plaza könnte man kennen. Also sie ist zusammen mit Chris Abbott und könnte man kennen aus White Lotus.
Mhm.
Und hier muss man sagen, da freue ich mich besonders, weil ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, da haben wir drüber berichtet, ihr Ex-Mann, beziehungsweise nein, Entschuldigung, ihr Ehemann, ihr damaliger, Jeff Banner, hat sich ja umgebracht letztes Jahr. Und ich glaube, es war es nicht damals schon ihr Ex-Mann? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall
war
das...
Die waren in der Trennung irgendwie, aber
ja,
sie waren
so
noch verheiratet.
Genau. Aber auf jeden Fall war das ja sehr tragisch damals. Also sie hat es auch natürlich klar sehr schwer genommen und so weiter. Und das ist jetzt rund 15 Monate her. Und jetzt aber hat sie geheiratet und... Nee, andersrum. Ist sie ich weiß gar nicht. Aber jetzt ist sie auf jeden Fall jetzt andersrum. Jetzt ist sie schwanger so. Und eben mit ihrem neuen Partner zusammen. Und ich meine, sie ist 41. Da muss man auch sagen, wenn man noch ein Kind möchte, dann muss man dann auch jetzt quasi loslegen, weil 41 ist halt schon sehr, sehr spät. Und man hat dann, also die biologische Uhr läuft leider ab. Und ich glaube aber auch, dass so ein Tod eben vielleicht auch ganz viel an Perspektive im Leben zurechtrückt. Also, dass man sich halt dann auch, klar hat man eine Trauerzeit und so weiter, aber dass man dann vielleicht auch sich überlegt, okay, was möchte ich noch vom Leben? Und vielleicht war das eben auch ein Wunsch, dass sie Mutter werden möchte, weißt du? Und da macht sie jetzt quasi einen neuen Start mit neuem Partner und eben Kind. Wobei, also ich auch schon Stimmen gehört haben, die gesagt haben, in 15 Monaten, das ist so kurz, das ist noch nicht mal ein Jahr, also dass man dann so schnell quasi auch weitergehen kann. Aber jetzt darf man halt nicht vergessen, sie war halt auch getrennt von ihrem Mann schon damals. Ja, also zwar waren sie dann noch verheiratet, aber da waren sie auch schon seit einiger Zeit getrennt. Also diese Beziehung war, glaube ich, schon vorbei. Aber ich muss, also grundsätzlich finde ich es aber schön für sie und freue mich für sie, dass sie da jetzt offensichtlich so einen positiven Neuanfang für sich starten kann.
Hm.
Ja. Bonnie Wright hat übrigens angekündigt, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Bonnie Wright kennt man vielleicht als...
Ginny Weasley?
Genau, Ginny Weasley aus Harry Potter, mittlerweile aber auch total erwachsen, hat auch schon eine Tochter und hat auch schon einen Sohn und bekommt halt jetzt noch ein Kind, genau. Ja, schön, also das freut uns für sie. Und dann haben wir noch Hailee Steinfeld, von der wussten wir, dass sie schwanger ist und jetzt ist das Kind aber da, also sie ist zum ersten Mal Mutter geworden und man weiß, es ist ein Mädchen, man weiß, es geht allen gut und mehr ist aber jetzt erstmal nicht dazu gesagt worden von dem Paar, was auch völlig okay ist. Ja, also das Kind ist da und dann haben wir noch Michael Trevino, der auch zum ersten Mal Vater geworden ist. Und zwar könnte man ihn kennen, das ist total das Set von The Vampire Diaries, da sind gerade alle schwanger. Cat Graham hat es ja auch gerade Mutter geworden. Also da sind irgendwie, haben wir doch schon mal drüber gescherzt, dass irgendwie 4 oder 5 von den Schauspielern jetzt aktuell schwanger waren oder gerade Kinder gekriegt haben.
Da war was im Wasser.
Genau. Und jetzt auch eben der Schauspieler Michael Trevino und der hat ein Foto gepostet auf Instagram eben, ganz klassisch, wo halt er und seine Frau das mit ihren Händen quasi das Händchen von dem gemeinsamen Sohn halten. Und zwar heißt er Jack Wild Trevino, mit Nachnamen natürlich klar, Jack Wild Trevino. Ich finde Wild als Namen irgendwie auch lustig. Aber Jack ist ja ziemlich, ziemlich normal, sag ich mal. Aber Wild?
Bodenständig.
Ja,
Wild,
also finde ich irgendwie lustig. Ich finde die Kombination Jack Wild, finde ich, klingt auch irgendwie geil. Hat er gleich seinen
Künstlernamen. Ist fast ein ganzer Name, ne?
Ja, hat er gleich seinen Künstlernamen durch. Genau, und dann haben wir noch Joey Lawrence, der zum zweiten Mal Vater geworden ist. Den kenne ich ja vor allen Dingen aus Blossom. Dem schon mal, wie gesagt, aus meinen Teenage-Jahren, aber der hatte dann auch eine Band mit seinen Brüdern, glaube ich, zusammen. Sind ja 3 Brüder auch. Und nichtsdestotrotz, der hat ja, glaube ich, vor einem Jahr oder so hatte die Scheidung eingereicht und dann aber wieder zurückgezogen, weil er sich mit seiner Frau wieder versöhnt hat. Und jetzt ist eben das zweite Kind unterwegs. Und beziehungsweise es ist auch schon da. Und zwar haben sie einen Jungen bekommen namens Ford Joseph. Also Ford Joseph Lawrence. Ford finde ich irgendwie, bis heute finde ich Ford einen total strangen Vornamen. Mir ist schon klar, dass die Marke Ford wahrscheinlich auch daher kommt. Aber jemanden Ford zu nennen, finde ich irgendwie seltsam. Joseph?
Die Marke Ford war ja ein Nachname. Henry Ford hieß der
ja,
Gründer, glaube ich.
Ja, naja.
Ich weiß
also
auch
Ford,
nicht, wie das zum Vornamen geworden ist.
Ja, Ford Joseph. Joseph ist ja sehr nah dran an Joey. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht, das ist vielleicht ein Familienname oder so. Und ja, da haben sie eben Bilder eingestellt. Da übrigens auch überhaupt keine Gedanken gemacht darum, dass man ein Babygesicht sehen könnte oder so. Da wird das ganze Baby einfach in die Kamera gehalten. Und auch einmal gezeigt, wie es gewogen wird. Also es sind ja diese Hebewagen, wo man das Kind in so ein Tuch reinlegt, dann einfach das Tuch quasi an die Waage hängt. Und offensichtlich hat sie das Kind, also es, für mich sieht es so aus, als ob es eine Hausgeburt gewesen ist. Also sieht aus wie das eigene Badezimmer. Da liegt sie in der Badewanne mit dem Kind gegen die Brust. Also, und da ist auch noch der ganze, wie heißt es? Heißt es Milchschleim? Ich weiß gerade nicht, wie nennt man das? Käseschleim? Weiß ich gerade, dieses weiße Zeug, das man auf Kindern drauf ist nach der Geburt.
Weiß ich gerade auch nicht mehr.
Ja, aber das ist, also ich denke deswegen, dass es eine Hausgeburt war und auch der Kleine ist schon niedlich, aber irgendwie finde ich, sieht er auch irgendwie ziemlich grumpy aus. Also so ein bisschen und vor allen Dingen
direkt
sieht er aus wie
sein. Nach der Geburt kann man, glaube ich, auch grumpy sein, das ist
ja,
okay.
Aber ganz ehrlich, ich finde dafür, dass es, ich denke, es ist schon relativ nah an der Geburt dran. Dafür ist der super wenig verrumpelt. Es gibt ja auch so Kinder, die total verrumpelt aussehen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du so ein Riesenköpfchen durch so ein kleines Loch durchschieben musst, da wäre ich auch angepisst. Also würde ich auch schreien. Also ja, Geburt ist kein einfaches Ding. Auf jeden Fall alles sehr niedlich und schön. Und ja, also das zweite Kind ist da. Und dann hoffe ich mal, dass das auch alles funktioniert. So von wegen wieder zusammengerauft, zweites Kind gekriegt und so weiter. Mhm. Ja, also das sind unsere News für diese Woche.
Jo.
Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche, dass ihr Abenteuer erlebt, gute Abenteuer erlebt. Und nochmal die Frage an euch grundsätzlich, ob wir vielleicht das eine oder andere Mal nochmal so eine vorproduzierte Folge machen sollen, wo vielleicht ein True Crime-Fall besprochen wird oder vielleicht auch einfach Old School Celebrity News, die wir so ein bisschen zusammengesammelt haben. Lasst uns wissen, was ihr davon haltet oder ob ihr doch bevorzugt, dass wir zeitaktuell hauptsächlich bleiben und ja, von Woche zu Woche uns dann so durch die News schaufeln. für euch
durch
schaufeln
die
wir quasi,
schaufeln.
Wir schaufeln die Diamanten frei aus dem Kohleberg sozusagen, genau. Aber ich meine, es ist natürlich alles sehr subjektiv, aber das ist ja klar. Gut, dann bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.